Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von KenFM im Gespräch. Unser heutiger Gast, Winfried Wolf. Herr Wolf, ich grüße Sie.
Ich grüße auch.
Herr Wolf, Sie haben ein Buch geschrieben, also wieder mal ein Buch geschrieben. Sie sind ja jemand, der viele Bücher schreibt und der sich immer mit Verkehr auseinandersetzt, im weitesten Sinne. Mit dem Elektroauto in die Sackgasse, warum E-Mobilität den Klimawandel beschleunigt. Der Titel ist natürlich erstmal ein Schlag ins Gesicht für alle, die dachten, ich kaufe mir ein E-Auto und dann wird alles gut. Sie schreiben im Buch, dass das eben nicht der Fall ist und im Gegenteil, dass das den Klimawandel noch beschleunigt. Wir werden darauf eingehen, vor allem auf die Gesamtsituation. Ich möchte aber im Vorfeld schon mal ein Fazit ziehen, was Sie sagen. Das E-Auto ist überhaupt kein Weg, um die Klimaerwärmung zu stoppen. Im Gegenteil, es führt in eine Sackgasse. Und was wir tun sollten, ist, statt weiterhin der Autolobby hinterherzulaufen oder die zu wählen, die die Autolobby pushen, sollten wir völlig andere Verkehrskonzepte entwickeln, die es vielleicht schon mal gab. Weg vom klassischen Individualverkehr zum öffentlichen Nahverkehr kommen. Das war früher schon viel besser. Und wenn wir das ändern wollen, dann haben wir auch das Geld und die Power dazu. Wir müssen es nur durchsetzen. Habe ich das richtig zusammengefasst?
Ja, wenn man dazu macht, wegkommen vom motorisierten Individualverkehr und hinkommen zu den klassischen Verkehrsträgern Füße, Pedale und ÖPNV. Mhm.
Wunderbar. Herr Wolf, das ist hier heute ja Erstkontakt. Man kennt Sie noch bei KenFM vom Roten Tisch. Haben Sie mit Petra Mschajar zu Stuttgart 21 was gemacht. Aber hier Erstkontakt, vielleicht mal ganz kurz zu Ihr Bio. Was machen Sie hauptberuflich?
Hauptberuflich bin ich Rentner. Ich bin aber faktisch Chefredakteur einer Zeitschrift Lunapark 21. Ich bin Reisender in Sachen Verkehrspolitik, aber auch Krieg und Frieden, auch zum Thema Globalisierungskritik. Und ich schreibe für Zeitschriften, für Bücher und versuche, Leute zu überzeugen davon, dass die Welt veränderbar ist.
Sie haben ja mal Politikwissenschaftler studiert und dann noch lange Mitglied des Deutschen Bundestages. Ist das richtig?
Ich war 1994 bis 2002 Mitglied des Bundestages und da für die PDS in Baden-Württemberg gewählt, ja.
Sie sind in Horb geboren?
Ich bin Schwabe.
Das höre ich. Ich kenne Horb aber auch sehr schön im Schwarzwald. Ja. Und die erste Frage an Sie, bevor wir dann einsteigen, richtig. Sie fahren schon noch Auto oder anders gefragt, mögen Sie eigentlich Autos?
Ich bin der typische Mann, der autobegeistert war und wenn er ein modernes Auto hat, auch autobegeistert sein kann. Aber ich kenne die Gefahren. Ich habe mir 86 mein Auto abgeschafft. Ich fahre nicht mehr Auto, außer im Urlaub ab und an. Das heißt, das ist nicht untypisch dafür. Das Auto ist in sich rational, in sich technikbegeisternd, vor allem für Männer mehr als für Frauen. Aber in der Gesamtheit, weltweit gesehen, ist es eine Katastrophe.
Also Sie sind jetzt kein Dogmatiker und Sie verstehen auch schon, dass Menschen in Deutschland speziell aber im Auto etwas Emotionales sehen. In Ihrer Jugend ja, war das ja so, Auto stand für Freiheit, weg von zu Hause, Sex im Freien. Das ist ja heute nicht mehr so. Aber Sie verstehen, dass Menschen daran hängen und es eben nicht nur als Gerät sehen, was von A nach B fährt, weil meistens steht es ja. Können Sie das nachvollziehen?
Selbstverständlich, ja. Klar, das ist auch meine Geschichte. Ich habe eigentlich zuerst einen Wälzer geschrieben, ein Buch geschrieben, Eisenbahn und Autowahn im Jahr 86. War dann in vielen Talkshows eingeladen und hatte damals noch ein Mitsubishi Colt GLX mit 8 Gängen. Und erst, ich dachte, das ist absurd, ich kann nicht in solche Talkshows gehen. Habe ich mein Auto meiner Freundin gegeben, die hat sich dann von mir getrennt und dann hatte ich kein Auto mehr. Und seitdem habe ich kein Auto mehr.
Gut, Ihre Frau hat noch ein Auto und da fahren Sie ab und zu mit?
Da fahre ich ab und zu mit, ab und zu fahre ich auch selber, klar, bei kleinen
Sachen. Gut, aber um das nochmal zu sagen, Sie sind jetzt nicht jemand, der das Auto generell verteufelt, man setzt es nur nicht Ihrer Meinung nach klug genug ein. Es wird ständig eingesetzt. Wir haben immer mehr Autos. Das E-Auto wird noch dazukommen. Und wir stellen uns nicht die Frage, was wir damit eigentlich umwelttechnisch anrichten, vor allem, was wir mit der Zukunft unserer Kinder anrichten.
Ja, vor allem wird man immer mehr gezwungen, ein Auto zu haben. Es gibt natürlich Strukturen, wo die Leute sagen, da brauche ich das Auto. Es hängt mit zusammen, dass im Grunde oft je ärmer die Menschen sind, desto mehr Autos sie haben, weil sie eher in Gegenden leben, wo es kein ÖPNV gibt, da keine Eisenbahnanbindung gibt und so weiter. Und da ist der Zwang zum Auto viel größer. Umgekehrt in Berlin wiederum, wo es einen relativ guten, ich sag's sehr vorsichtig, relativ guten ÖPNV gibt, haben die Mehrheit der Haushalte kein Auto. 50-50 ungefähr.
Da ist Berlin eine Sondersituation.
Das ist eine westeuropäische absolute Sondersituation, ja.
Gibt es Städte, wo es genau andersrum ist, wo auf der Pro-Kopf-Auto, wo das hoch ist?
Ja, Los Angeles hat mehr Autos als Einwohner. Ungefähr 1.100 Autos auf 1.000 Einwohner, Kreise und Säuglinge inbegriffen.
Okay, das heißt, da gibt es mehrere Autos in der Garage.
Ja, ja, und es gab gerade vor einer Woche einen Artikel in der New York Times, in der vorgerechnet wurde, wie in den letzten 20 oder 30 Jahren Je dichter der Autoverkehr würde und je höher die Kfz-Dichte oder die Pkw-Dichte in einer Stadt ist, desto langsamer wird der Verkehr.
Vollkommen
klar. In Hawaii bei ungefähr 12 km, also Miles per Hour ungefähr, ja. Das ist eine Umgerechnung, ungefähr 15 oder 16 Stundenkilometer, das ist die Geschwindigkeit eines unsportlichen Fahrradfahrers. Mhm.
Bisher waren ja Autos, wir werden auch noch über den Dieselskandal reden, waren ja Autos immer mit Benzinmotoren versehen und da wurde dann, ist inzwischen klar und jeder weiß auch, was da hinten rauskommt, ist ungesund, vor allem wenn der dauernd läuft und rund um die Uhr sind das Gase, die will man nicht einatmen. Klimatechnisch haben sie auch natürlich eine große Auswirkung, aber man will sie nicht einatmen, weil es führt zu allen möglichen Krankheiten. Jetzt gibt es einen neuen Trend. Ich habe es gesehen auf dem letzten Autokongress, Autosalon, muss man ja sagen, in Genf. Eine Riesenoffensive, alle Elektroautos werden präsentiert. VW will eine ganz massive Kampagne fahren. Noch dieses Jahr soll der E-Golf und so weit kommen. Jetzt sagen Sie, das ist auch nichts.
Ja, ich sage das. Die Gesamtheit, also Elektromobilität, das ist ja schon allein ein Sprachenklau. Das heißt, während ich sage, seit 110 Jahren gibt es Elektromobilität, das ist die Eisenbahn, die elektrisch fährt, das ist die Straßenbahn, die elektrisch fährt, die S-Bahn, die elektrisch fährt und so weiter. Aber das wurde geklaut. Elektromobilität ist heute PKW-Elektromobilität, die gepriesen wird. Und die in der Gesamtheit, also weltweit gesehen oder auch für Deutschland gesehen, wird es keine Perspektive sein, sondern nur dazu führen, dass die PKW-Dichte nochmal erhöht wird, ein schmutziges Sahnehäubchen obendrauf kommt, weil das Zweitwagen im Großen und Ganzen sind und nochmal die PKW-Dichte erhöht wird.
Wenn Sie von Zweitwagen reden, dann basiert es ja auf einer Batterietechnik, wo die Wagen nicht besonders weit kommen. Deswegen Zweitwagen. Also City-Flitzer, die haben kaum eine Reichweite über 300 Kilometer. Das heißt, Leute werden sich zu ihrem Benzinverbrenner eben diesen E-Wagen noch hinstellen als gutes Gewissen. Aber es ist nicht besser, wenn sie wenigstens in der Stadt dann mit dem fahren?
Nein, weil die Strukturnachteile bleiben ja. Also ob sie jetzt einen Dieselantrieb haben oder einen Benzinantrieb haben oder eine Brennstoffzelle haben oder ein E-Auto haben, Batterieauto haben, bleibt dabei, ein Auto frisst viermal mehr Fläche, als wenn sie mit der Straßenbahn, Niederflurbahn oder S-Bahn oder Bus fahren. Und das bleibt dabei. Auch die Geschwindigkeit, je mehr Autos sie haben, egal was der Antriebsstrang ist, wird immer langsamer werden, je mehr Leute sagen, oh geil, ich will ein E-Auto haben.
Mhm. Die Frage, die Sie natürlich in dem Buch auch ansprechen, ist, ein E-Auto ist nur dann sauberer als ein Benziner, wenn die Energie, mit der es betankt wird, also der Strom, wenn der auch sauber ist. Ist das der Fall? Also könnte Deutschland komplett auf E-Autos umsteigen?
Nein, könnte es nicht. Einmal, weil nicht nur der Strommix entscheidend ist, sondern zunächst mal, bevor das Auto auf die Straße kommt, bevor Sie den ersten Meter mit dem Elektroauto fahren, hat das Auto einen ökologischen Rucksack und wesentlich mehr, 3, 4, 5 Tonnen mehr CO2 inkorporiert. Bei der Produktion waren die notwendig. Bevor es auf die Straße kommt.
Das heißt, sprechen von E-Autos.
Ja, das heißt, Sie müssen 50 oder 80.000 Kilometer fahren, je nach PKW. Bei Tesla 80.000, beim Nissan Leaf vielleicht 40.000 Kilometer, bevor überhaupt der Vorteil des Elektroautos relevant wird. Mhm. Und dann beginnt das, was Sie sagen. Der Strommix ist bei uns immer noch zu 45% ungefähr mit fossiler Energie betankt. Und wenn wir in 3 Jahren schaffen sollten, die Atomkraftwerke abzuschaffen, was super wäre, dann können wir stolz drauf sein, wenn diese 13%, die Atomkraft heute noch hat am Strom, ersetzt werden können durch Erneuerbare. Es bleibt aber bei Braunkohle und Steinkohle auf absehbare Zeit.
Da sind wir dabei, dass ja Angela Merkel sich von ihren Klimazielen, also den Deutschen, verabschiedet hat. Das ist ja eigentlich ein Armutszeugnis. Sie schreiben im Buch eben über die Zahlen und da sagen Sie, und ich lese es auch, ich war etwas erstaunt, dass die Amerikaner da besser sind als wir. Dass die Amerikaner haben es geschafft, in den letzten Jahren CO2 zu reduzieren, während die Deutschen stagnieren.
Ja, das ist richtig. Im Großen und Ganzen gleich geblieben. Es gibt eine leichte Verbesserung in den USA. Im Großen und Ganzen bleibt es gleich. Und bei uns ist es aufgrund der zunehmend höheren PKW-Dichte schlechter geworden, die in erheblichem Maß zu einer CO2-Steigerung beiträgt.
Mhm. Können Sie mal, wenn zu Zahlen kommen, was bedeutet das, die PKW-Dichte hat zugenommen? Haben wir heute mehr Autos auf deutschen Straßen als 1970?
Ja, wir haben doppelt so viele Autos.
Wir haben doppelt so viele.
Ja, wir haben 1970 ungefähr 300 PKW auf 1.000 Einwohner gehabt und wir haben heute ungefähr 550 PKWs auf 1.000 Einwohner. Das ist ungefähr doppelt so viel. Es gibt ganz wenige Länder wie Luxemburg und die Schweiz, die ein bisschen mehr PKW auf 1.000 Einwohner in Europa haben. Bulgarien hat nur 230 PKWs auf 1.000 Einwohner, Rumänien 250 ungefähr, während USA allerdings bei 700 PKWs im Schnitt auf 1.000 Einwohner ist und nochmal LA bei 1.100 auf 1.000 Einwohner.
Mhm. Das heißt, die Automobilindustrie ist eine Schlüsseltechnologie, aber das war sie ja immer schon. Sie zeigen ja auch ein Buch, es gab 4 Stufen und die können Sie kurz mal beschreiben, in welchen Ländern das Auto der Boomfaktor war. Wir beginnen in den USA.
Ja, man kann sagen, dass eigentlich der Kapitalismus vor 150 Jahren ein Eisenbahnkapitalismus war, in dem die Eisenbahnen die entscheidende Rolle gespielt haben, auch die Eisenbahnkönige, die reichsten Männer der Welt waren. Das war bei uns ein Sir Bethel Strusberg. Britischer Name, war ein Deutscher gewesen. Das war in England George Hudson gewesen. Das war in den USA Vanderbilt gewesen. Und es kam dann ungefähr um die Wende des 19. 20. Jahrhunderts herum zu einer Veränderung der Struktur. Henry Ford begann im Jahr 1907 mit der Serienproduktion von Autos. Und damals in kurzer Zeit, ungefähr in 10 Jahren, wurde die amerikanische Gesellschaft zu einer Autogesellschaft, wo wir bereits im Jahr 1929, vor der Weltwirtschaftskrise, ungefähr 200 Autos auf 1000 Einwohner hatten.
Das alles ist der Erfindung des Fließbandes, dem Fordismus auch geschuldet.
Da ist wieder wichtig zu sagen, das Fließband wurde von den Schlachthöfen von Chicago übertragen. Das heißt, Henry Ford hat sich die Schlachthöfe in Chicago angeschaut, wie die Schweine zerhackstückt werden, hat diese Art von Arbeitshandel will ich in die Fabrik übertragen, hat sie übertragen, hat auch gesagt, der Arbeiter ist eigentlich dumm, der will gerne nur kleine Handstreiche machen und dann will er aber gerne die Freiheit haben in einem PKW, aber darauf können wir später zurückkommen. Also nochmal, USA war Ende der 20er Jahre bereits eine richtige Autogesellschaft. Wir haben in Westeuropa, konkret Großbritannien, Frankreich und Deutschland, Westdeutschland, erst in den 60er Jahren die gleiche Pkw-Dichte erreicht. Wir haben in Japan erst Anfang der 70er Jahre die gleiche Pkw-Dichte erreicht. Wir hatten in der DDR, als die DDR kollabierte, 1989, die gleiche Pkw-Dichte erreicht, bevor der Westen kam, also auch 250 Pkw, also dann Trabis, Wartburg und nicht Volvo, sondern Ladas auf 1000 Einwohner. Und wir haben allmählich jetzt auch Südkorea und in China erst 150 PKWs auf 1000 Einwohner. Das heißt, da gibt es riesige Aufholbedarfe noch, die aber weltweit gesehen zerstörerisch sind.
Indien natürlich auch, das darf man nicht vergessen.
Noch weniger. Mhm. Ja.
Wenn man sich jetzt anschaut, es wird in Ihrem Buch auch beschrieben, wer heute, sage ich mal, die großen Player sind, dann ist es immer noch ganz vorne Auto- und Ölindustrie. Ist immer noch ganz vorne. Gerade wurde Aramco als wertvollste Firma der Welt gezeigt, also deutlich wertvoller als alles, was in Silicon Valley so rumsteht. Hier geht es um wahnsinnig viel Geld, hier geht es auch um Machtblöcke, Strukturen. Wie wollen Sie das durchbrechen? Mit Vernunft?
Also Sie sagen richtig, dass dieses Öl-Auto-Konglomerat das stärkste, das mächtigste ist. Noch hinzugefügt, Aramco wird nicht mal gezählt, weil Aramco gar nicht statistisch auftaucht. Die sind statistisch kaum erfassbar. Man kann sagen, was dieses erste Paket an der Börse gebracht hat, aber was es insgesamt wert ist, ist gar nicht klar. Aber wenn Sie die Global 500 nehmen, die größten Konzerne der Welt, die 500 größten, dann können Sie sagen, das Konglomerat Ölindustrie, ölverarbeitende Industrie, Autoindustrie und die zwei Flugzeughersteller, also Boeing und Airbus, kommen zusammen auf 25% des addierten Umsatzes. Und dieser Anteil, dieser Block wurde von Jahrzehnt zu Jahrzehnt größer und stärker und mächtiger. Mhm. Wie man dagegen ankommen kann, ist schwer zu sagen. Eigentlich kann man dagegen nur ankommen, indem man ihnen die Macht nimmt und sie unter Kontrolle der Bevölkerung stellt.
Mhm. Gerade hat Mercedes-Benz in Moskau ein neues Werk eröffnet. Da werden natürlich Verbrennungsmotoren eingebaut. Das sind große S-Klassen, die sich sehr gut verkaufen. China geht auch an die Spitze. Es gibt da auch inzwischen Zusammenarbeit mit Mercedes-Benz. Auch Tesla will in China bauen. Glauben Sie, dass alle Chinesen sich jetzt ein Auto anschaffen werden? Oder sind die Chinesen bereits klüger, weil es aufgrund des Smogs in den Städten schon gar nicht mehr geht? Also geht das überhaupt? Also das, was wir denken, was die tun könnten, können die das überhaupt? Sind die so dumm?
Ja, dumm sind sie nicht, aber sie gehen den ähnlichen Weg, den wir in den 60er, 70er Jahren gegangen sind. Und sie gehen ihn auch, nicht nur, weil die KP Chinas es auch aus industriepolitischen Gründen will, sondern auch deswegen, weil natürlich dieser American Way of Life oder dieser Western Way of Life auch inzwischen übergestülpt wurde über die chinesische Gesellschaft. Das ist ja besonders krass, weil sie haben ja, während wir jetzt in einer Generation leben, wo man sagen kann, unser Großvater lebte noch in einer Fahrrad- und ÖPNV-Stadt. Aber in China haben sie eine Generation, die noch weiß, vor 30 Jahren war Peking, Kanton, Shanghai eine Fahrradstadt, die funktionierte mit bisschen Straßenbahn und so weiter. Und heute sind es kaputte Autostädte, die nicht funktionieren. Mhm. Das heißt, es ist noch krasser trotzdem, und das hat was zu tun mit dem Statussymbol des Autos, ist das Image des Autos in China wesentlich weniger gebrochen als bei uns.
Was heißt das?
Das heißt, dass, soweit ich es erkennen kann, ich kann nicht Chinesisch, aber soweit ich es erkennen konnte, als ich in Peking war mit einer Delegation, eine Woche lang Diskussion über Autogesellschaft, Alternativen in Städten, dass das Statussymbol des Autos eine Art Ersatzbefriedigung darstellt, stärker bei Männern als bei Frauen, aber auch bei jungen Frauen natürlich, und dass das Glück von Millionen, wahrscheinlich von hunderten Millionen Chinesinnen und Chinesen darin besteht, irgendwann mal eine hübsche Frau, ein hübsches Häuschen oder ein kleines Apartment und ein Auto zu haben. Das ist einfach eine Art der Selbstverwirklichung, die im Grunde weit entfernt ist von dem, was mit Sozialismus und so weiter angeblich damit zu tun hätte. Das gibt es so nicht mehr.
Sie schreiben in Ihrem Buch, dass wenn man sich die größten Autohersteller der Welt anguckt, die Chinesen es nicht geschafft haben, obwohl alle sagen, da geht richtig was, ein Fahrzeug, also ein E-Mobil herzustellen, was konkurrenzfähig wäre. Oder überhaupt ein Fahrzeug herzustellen, was international konkurrenzfähig wäre. Warum ist das so?
Das ist verblüffend. Es gibt, glaube ich, für mich keine logische Erklärung. Das wird zu tun haben mit der Macht der westlichen Autokonzerne, die bisher den Markt verteidigen konnten. Aber es stimmt, wenn man das schmutzige Dutzend nimmt, die größten Autokonzerne der Welt, dann ist darunter ein einziger Chinese, SAIC, Shanghai International Automobile Industry, den aber keiner kennt. Das ist ein Joint Venture mit VW. Der einzige Autokonzern in China, der ein bisschen bekannt wurde, ist Geely, weil die Volvo übernommen haben. Aber Volvo ist eher eine Sparte für Notare, Rechtsanwälte, Studienräte und so weiter. Das heißt, 600.000 Pkw im Jahr ist verglichen mit 10 Millionen von VW eine relativ kleine.
Aber hat Geely sich nicht auch noch bei Volvo Trucks eingekauft?
Ja, also Geely ist sehr pfiffig, haben auch Proton gekauft in Malaysia, haben bei Volvo Trucks einen Anteil, haben wir 10% bei Daimler vor allem.
Der größte Aktionär.
Größte Aktionär bei Daimler inzwischen. Könnte das werden, könnte aber auch pleite gehen, ist unklar. Also Milliardär ist kein Staatskonzern, der eine Rolle spielt. Aber nochmal, in China, die haben es geschafft, im Bereich der Computer, mein Computer ist Chinese, mit Lenovo Marktführer zu sein. Sie haben es geschafft, im Bereich der Telekommunikationstechnik und der Smartphones mit Marktführer zu werden, Huawei. Ja. Sie haben es geschafft, bei Hochgeschwindigkeitszügen, aber nicht in der Autoindustrie. Und da das die Schlüsselindustrie überhaupt im Kapitalismus ist, ist das Ziel auch, zu Recht finde ich, aus immanenter Logik des Kapitals gedacht, der KP Chinas, da müssen wir auch präsent sein. Ein Weg dabei soll sein über Elektroautos.
Also wenn ich die politische Taktik der Chinesen verstehe, dann kann ich erkennen, sie sagen, okay, wir werden nicht in absehbarer Zeit diese Qualität in Masse produzieren können, wie das die westlichen Autokonzerne können. Deswegen gehen wir direkt in den Elektroantrieb. Das ist auch einfacher zu machen, bei uns billiger zu machen. Und da geht es also eben gar nicht um das Klima, wie es auch bei uns, wenn es um E-Autos nicht wirklich um das Klima geht, das schreiben sie, sondern es geht letztendlich darum, die Profite zu erhöhen und den Marktanteil zu bekommen. Das heißt, man lässt das Verbrennungsauto weg und geht direkt mit dem E-Auto an den Markt. Trotzdem sagen sie, das ist eine Sackgasse. Warum ist das eine Sackgasse? Wäre es nicht besser, wenn die Chinesen direkt aufs E-Auto gehen, statt sich alle Verbrenner zu kaufen?
Nee, zunächst mal ist ja wichtig festzustellen, es wird ja per Zwang gemacht. Es wird gesagt, da die Leute schon kapieren, dass das Elektroauto mit Reichweite im Winter unter 200 Kilometer, mit Tankzeiten, also Stromtankzeiten von mindestens 7 Stunden, vielleicht mit dem Supercharger von Tesla mal nur 20 Minuten und so weiter, mit einem Preis, der deutlich höher liegt, da sagen die Leute, das ist nicht attraktiv. Und die Chinesen haben gesagt, ab 1.1. dieses Jahres gilt die Quote 10%, im nächsten Jahr 12%, 15% und so weiter.
Das gilt auch für Leute, die dort exportieren.
Das gilt für die Importe, also für die Exporteure, die dort als Importe auftauchen, gilt für den Verkauf. Und es gibt dann noch die Kombination, dass in Städten zum Beispiel man heute, also in Peking und Shanghai zum Beispiel, man nur momentan sofort ein Auto bekommt, wenn man ein Elektroauto kauft. Man bekommt nur dann ein Nummerschild, die anderen kriegen kein Nummerschild, wird ausgelost und so weiter. Das heißt, auch das ist ein anderer Anreiz zu sagen, ja, dann kaufe ich mir ein Elektroauto.
Das heißt, es wird ist also extrem subventioniert auch.
Subventioniert dazu kommt, ja, die Hälfte ungefähr wird vom Staat zugeschossen, wenn man jetzt die zentralen Subventionen plus die regionalen plus die städtischen zusammennimmt. Und dann gibt es tatsächlich eine gewisse Zahl. Im letzten Jahr 2 Millionen Elektroautos, die verkauft wurden. Aber dazu kommen halt ungefähr 17 Millionen normale PKWs, die in China auch verkauft wurden. Das heißt, der Anteil ist immer noch lächerlich. Es wächst alles zusammen, auch das Elektroauto.
Ich habe in Ihrem Buch gelesen, dass viele sich dann eben ein Elektroauto kaufen, damit sie ein Nummernschild bekommen, aber das dann praktisch an ihr normales Auto dran schrauben. Stimmt das? An ihren SUV?
Das schreiben Zeitschriften, das wird sicherlich jetzt nicht eine millionenfache Geschichte sein, aber einige 10.000 läuft es so, dass eben diese Betrügereien, die in chinesischen Zeitungen auch so beschrieben werden, stattfinden, klar.
Würden Sie sagen, dass das, was im Moment behauptet wird, dass China auf dem E-Auto-Bereich sehr innovativ ist, dass das eben ein Hype ist? Die investieren zwar in Startups, sind da oft vertreten, die haben andere Namen, aber eigentlich hat es an der Gesamtzulassung von PKWs einen geringen Anteil?
Ja, also der Anteil ist zwar steigend, aber steigend jetzt gleichzeitig eben die absolute Zahl an PKWs. Ich meine, das Klima interessiert sich ja nicht dafür, ob Anteile da sind, sondern primär davon, was die Masse an CO2 ist. Wenn sie im Jahr, sagen wir, 15 Millionen normale PKWs auf die Welt bringen und dann gegenüber dem Vorjahr statt 1 Million Elektroautos 2 Millionen Elektroautos haben, ist trotzdem die Addition zunächst überall mehr CO2. Das ist die entscheidende Frage.
Lassen Sie uns mal zu den anderen CO2-Produzenten kommen, die ja auch einen erheblichen Anteil spielen. Da haben wir zum Beispiel die Bauindustrie. Wer produziert denn hier möglichst sehr viel CO2? Ist es die Betonproduktion?
Es ist der Straßenbau, es ist die Betonproduktion, es ist der Häuserbau natürlich, der in erheblichem Maße eine Rolle spielt, das Klima mit erwärmen. Insgesamt ist die Industrie ungefähr bei 20-30% beteiligt, der Verkehr bei auch 25% ungefähr beteiligt, Haushalte und so weiter addiert sich hoch. Aber wichtig ist festzuhalten, der Bereich, der in Europa und weltweit am stärksten wächst, ist der Verkehrsbereich. Mhm. Also jetzt Containerschifffahrt plus Luftfahrt plus Autoverkehr.
Wenn Sie von Containerschifffahrt und Luftfahrt sprechen, die haben natürlich den Vorteil, dass sie vergünstigt an Sprit kommen.
Ja, also Heavy Fuel Oil, also Schweröl bei den Schiffen, ist gar nicht besteuert. Das ist die schmutzigste Form von Ölprodukten, die es gibt, die in keiner Weise besteuert werden, die in besonderem Maße auch andere Giftstoffe emittieren. Kerosin wird auch nicht besteuert, Flugbenzin. Diesel wird sehr wenig besteuert, Benzin wird ein bisschen besteuert und so weiter. Das heißt, überall wird subventioniert und dadurch erst diese Art von gigantischer Verkehrs- und Transportinflation angeheizt.
Sie sind ja ein Freund der Bahn. Wie ist es denn bei der Bahn? Muss die irgendwelche Steuern bezahlen? Irgendwelche Mauten begleichen?
Die Bahn zahlt Ökosteuer, Elektrosteuer, in jüngerer Zeit zahlt auch Mehrwertsteuer im Ausland, was zum Beispiel der Flugverkehr nicht zahlen muss, ist in der Beziehung auch benachteiligt. Ja.
Das heißt, das ist von Anfang an eine Wettbewerbsverzerrung pro Autoindustrie?
Ja, man kann sagen, dass der Verkehrsmarkt, der also die Verkehrsträger ordnet, von Flugverkehr über Autoverkehr über Fußgänger, Fahrradverkehr und ÖPNV, dass der stark verzerrt ist zugunsten der roten Verkehrsarten, Auto und Flugzeug, und zu Ungunsten der grünen Verkehrsarten, zu Fuß gehen, Fahrradfahren, ÖPNV.
War das immer schon so?
Das war sicherlich früher nicht so, als das Auto keine Rolle spielte. Da war das Auto praktisch nicht relevant, wurde aber dann durch steuerliche Begünstigungen und durch jahrzehntelange Nichtbesteuerung erst so hochgepäppelt, dass es diese Macht bekommen hat. Mhm. Begann also sicherlich auch mit Tempofreiheit bei den Nazis, die Tempofreiheit eingeführt haben. Ganzen 50er, 60er Jahren in Westdeutschland war es immer so, dass insgesamt gesehen wesentlich mehr für Straßenbau, Straßenunterhalt, Verkehrspolizei ausgegeben wurde, als Einnahmen da waren aus Kfz-Steuer und Mineralsteuer. Erst ab den 80er Jahren ist es dann so geworden, dass es praktisch ein Plus gab im Bereich dieser direkten Berechnung. Wobei jetzt ja die externen Kosten, also Krankheit, Verletzte, Tote, gar nicht dabei sind.
Weil Sie von den Nazis gesprochen haben, lassen Sie uns ja kurz einen Schlenk machen, weil vorhin war ja schon von Henry Ford die Rede. Adolf Hitler hat sich sehr stark an Henry Ford orientiert. Man hat Henry Ford auch den höchsten Orden verliehen, den ein Nicht-Deutscher überhaupt haben kann. Aber Ford hat auch in Deutschland gebaut, hat auch die Nazis stark unterstützt, eine Automobilwirtschaft mit aufzubauen.
Ja, es gab sehr dubiose Importe von Ingenieuren von Henry Ford. Das heißt, Ferdinand Porsche, der für die Nazis das VW-Werk in Fallersleben, heute Wolfsburg, gebaut hat, war bei Ford, hat sich da die River Rouge-Fabrik angeschaut von Ford. Und es gab dann zweimal Schübe von mehreren Dutzend sehr hochqualifizierten Ingenieuren, die gewissermaßen ausgeliehen wurden, die deutschstämmig waren, die ausgeliehen wurden und die bei Wolfsburg, also bei Fallersleben, dem VW-Werk, sozusagen erste Beatmung, erste Hilfe geleistet haben.
Mhm. Wenn wir über E-Autos reden oder über Autos generell reden und Sie wollen, dass weniger Autos fahren, ja, dass der Individualverkehr, dass er zurückgeht, dann kommt ja sofort dieses Totschlagargument, ja, da arbeiten doch Millionen Menschen, was willst du mit denen denn machen? Wie gehen Sie mit diesem Argument um? Also selbst die, die dafür wären, müssen ja irgendwie ihre Doppelhaushälfte, gerade in Baden-Württemberg, oder ihr Häusle in Baden-Württemberg, abbezahlen. Wie wollen Sie die mitnehmen?
Na, erstmal, ich arbeite seit den 70er Jahren eng mit Betriebsräten der Autoindustrie zusammen. Seit den 80er Jahren ist auch bekannt, dass ich Autokritiker bin. Das hat meine Freundschaft mit vielen Betriebsräten nicht tangiert. Ich kann durchaus mir vorstellen, und mache das auch regelmäßig, dass mit Leuten, die jetzt aufgeweckt sind in Auto Betrieb arbeiten, man diese Diskussion auch heute führen kann. Das war früher schwieriger, ist aber heute machbar. Aber insgesamt gesehen sage ich, wir haben heute noch 820.000 Jobs in der deutschen Autoindustrie, und zwar Industrie plus Zulieferer, schon alles zusammengerechnet. Die Zahl mit jeder siebte Arbeitsplatz ist abhängig, ist einfach Quatsch.
Das stimmt nicht.
Ist falsch. So. Ja. Aber nochmal, wir haben die 820.000. Da ist spannend, dass es immer so war. Seit 50 Jahren waren es immer gleich viele Jobs in der deutschen Autoindustrie gewesen, zwischen 700.000 und 800.000. Aber der Output hat sich verdreifacht in diesen letzten 50 Jahren.
Durch die Effizienz?
Durch die Effizienz, durch Roboterisierung, obwohl die Produkte ja hochwertiger geworden sind, größer geworden sind,
doppelt
so schwer sind.
Ja. Und letztendlich auch mehr verbrauchen.
Auch mehr verbrauchen in der Regel als der VW Käfer zum Beispiel, der vielleicht bei 6, 7 Liter war, heute ungefähr 9 Liter, was verbraucht hat und so weiter. Aber ich sage mal zunächst mal, dass wir in Deutschland noch diese 820.000 Jobs haben, ist eine Ausnahme. In Italien, in Frankreich, in Portugal, in Spanien, in Großbritannien wurde die Zahl der Autojobs massiv reduziert. In Italien halbiert zum Beispiel. Da gab es kein Geschrei hier, waren wir froh, weil da die Italiener platt gemacht wurden, hatten wir die Möglichkeit, die Premiums-Autos weiter zu produzieren. Mhm. Die Italiener produzieren zwar gleich viele Autos, aber sie produzieren sie in Polen, in den USA und weniger in Italien. In Italien hatten sie vor 15 Jahre noch 2 Millionen produziert und heute noch 700.000. Das heißt, aufgrund des Euros und anderer Gründe wird in Italien weniger produziert. Das Zweite ist, ich sage, diese Autoindustrie heute in Deutschland mit den 800.000 Jobs ungefähr, sagt doch selber, dass in den nächsten 7, 8 Jahren mindestens 150.000 Jobs abbauen würde. Und nicht, weil ich das verlangen würde und weil ich eine alternative Verkehrsorganisation durchsetzen könnte, das kann ich nicht, sondern primär, weil sie automatisieren, roboterisieren, verlagern nach Osten und so weiter. Das heißt, allein da ist immanent ein Prozess da, der die Jobs abbaut. Und dann sage ich auch, dass man die Autojobs auch oft idealisiert und gleichzeitig nicht darüber redet, dass bei der Bahn zum Beispiel im Zeitraum 1992 bis heute 230.000 Jobs abgebaut wurden, dass regelmäßig im ÖPNV Jobs abgebaut waren. Das heißt, die einen Jobs heißt, da hat man gespart bei der Bahn, bei den anderen Jobs heißt, die muss man erhalten. Das ist nicht sehr logisch.
Mhm. Das heißt, Sie möchten, dass quasi geswitcht wird. Die Jobs, die in der Automobilindustrie, im Maschinenbau dort verloren gehen, dass man die eben sagt, ja, die können Loks bauen, die können in diesen Bereich gehen. Sind die Zahlen realistisch oder rechnen Sie sich hier was schön, dass es einfach nicht so viele Jobs geben wird bei der Bahn, wie bei der Autoindustrie dann wegfallen?
Naja, ich sage immer, die gleichen Autokonzerne, also vor allem BMW und Daimler, damals auch Borgward und Opel und Ford, die in Deutschland produziert haben, haben in den 30er Jahren, ungefähr ab 34, es geschafft, auf Anraten oder Kommando der Nazis, in 2, 3 Jahren die gesamte zivile Produktion umzustellen auf Kriegsproduktion. Es war nicht, dass sie gesagt haben, wir bauen jetzt einen Lastwagen, der jetzt für den Krieg da ist. Das haben sie auch gemacht.
Opel Blitz zum Beispiel.
Opel Blitz, genau, hier bei Berlin. Sondern sie haben primär auch Flugzeugmotoren, Panzerproduktion, Motoren für Schiffe, für Kriegsschiffe gebaut und so weiter. Mhm. Und wenn die das in der Nazizeit gemacht haben, in Richtung noch zerstörerische Produktion, dann müssen sie auch unter uns das machen können, in Richtung richtige zivile Produktion. Im Sinne von Lokbau, Waggonbau, Busbau oder andere Produkte für die Verkehrswende.
Das heißt, das, was damals unter der Nazi geklappt hat, weil es technisch möglich war, weil ja Know-how da war, das war damals eben so gewollt. Das heißt, man müsste es in der heutigen Zeit auch nur wollen, sagen, wir switchen, diese Leute haben ja Fähigkeiten, sind ja gute Ingenieure, die können halt was anderes bauen außer Autos. Das wäre möglich, wenn man es wollte.
Wenn man gleich auch Geld reinschmeißen würde, wie das damals im Dritten Reich gemacht wurde und sagt, das wird auch gut finanziert, es gibt Profite, auch sagen würde, das muss eigentlich finanziert werden und wahrscheinlich muss es auch unter Kontrolle einer lenkenden Behörde oder einer Bevölkerung gemacht werden, weil ich nicht unbedingt glaube, dass Herr Helmut Dies bei VW zum Beispiel oder Herr Zetsche bei Daimler, die eben selber auch autoaffin sind, dass sie das bewerkstelligen würden. Das muss ja auch ein Management sein, was entsprechend fähig
ist. Naja, man muss ja auch sagen, dass deren Gehälter heute ja ganz stark aktiengebunden sind. Das heißt, die würden persönliche Verluste machen, wenn sie weniger Autos verkaufen. Das ist ja auch so ein Problem. Ja. Das heißt, Herr Zetsche, der ist ja ein Mann von der Basis, der weiß ja, wie Autos funktionieren, der ist da oben jemand, der mit Sachverstand ist, aber er hat zwar Kinder, aber er sagt sich dann, okay, also mein Gehalt basiert ganz stark darauf, dass möglichst viele Autos verkauft werden, das ist zwar schlecht für meine Kinder, aber den gebe ich dann für viel Geld.
Ich glaube, das sind Zyniker, genau, die, wenn sie Kinder haben, in der Regel das irgendwie versuchen zu trennen oder im Urlaub das Familienleben leben, aber jedenfalls die Art, wie sie leben, ist so, dass ihre Kinder keine gute Zukunft haben.
Mhm. Sie sind ja bei den großen Automobilherstellern auch immer wieder bei den Betriebsräten und reden mit ihnen, was ich sehr gut finde, weil es ist besser, mit jemandem zu reden, als über ihn, damit man ihn auch verstehen kann, wo er Ängste und Sorgen hat. Meistens ist natürlich, wenn ich arbeitslos werde, wie soll ich das alles bezahlen? Verstehe ich schon. Wie reagieren denn diese Menschen darauf, wenn Sie mit Menschen von der IG Metall über so etwas reden, wir müssen weniger Autos bauen, liebe IG Metall?
Ja, zunächst, was die Managementseite betrifft, glaube ich, dass da die Dialogkultur stark gelitten hat, um es mal höflich zu sagen. Das heißt, ich war eingeladen in den 90er Jahren, auch bei Talkshows und bei Roundtable-Gesprächen, auch mit Managern von VW zum Beispiel, Dr. Seifert zum Beispiel, Entwicklungschef bei VW, Steger zum Beispiel bei VW, auch anderen Leuten bei VW für Management, aber das findet heute nicht mehr statt. Die weigern sich überhaupt, zur Diskussion zu führen.
Das heißt, die reden gar nicht mit ihnen.
Die reden nicht mehr mit uns, mhm, nicht mehr mit mir. Das ist kein Thema. Die wissen, dass sie einfach die Medienmacht hinter sich haben, dass sie sowas nicht mehr darauf angewiesen sind. So. Was das IG Metall betrifft, die jetzt natürlich auch inzwischen starkermaßen eine Autogewerkschaft ist, da gibt es sicherlich an der Basis im Betrieb selber bei den Konzernen Leute, die offen sind. Aber da ist immer die Frage, also ich kenne Betriebsräte zum Beispiel, die das Produkt Auto problematisch finden und die von ihren Kollegen gewählt werden, obwohl die Kollegen wissen, dass das Produkt, was sie herstellen, von diesen Leuten als kritisch gesehen wird. Das gibt es dann, wenn die wirklich Leute sind, die verankert sind im Betrieb, wenn die für ihre Kollegen auch eintreten, für die Jobs, das sage ich auch immer, egal, wenn irgendwann ein Autojob bedroht ist, komme ich, bin ich bereit zu reden, aber ich sage auch, wir müssen darüber reden, dass das Produkt selber ein Problem ist und dass wir eigentlich diskutieren müssen in Richtung einer Konversion der Autoindustrie. Und da gibt es Offenheit heute, ganz klar.
Das heißt, du hörst, da sind die Leute klüger geworden, weil sie eben auch, wenn sie Kinder haben, sagen, stimmt, das war vielleicht mal in Ordnung, aber bei der aktuellen Situation, wenn sich jetzt alle ein Auto anschaffen, wir das mit dem Klima betrachten, dann fahren wir in eine sehr dunkle Zukunft. Das hört man Ihnen schon zu.
Ja, ganz eindeutig. Das gilt ja auch für Bergbauindustrie, für Rohstoffindustrie, dass im Grunde auch weltweit längst eine Offenheit da ist, dass die Leute das Gefühl haben, ja, da ist was faul, das ist ein Problem. Aber die Leute haben nicht Angst um ihren Job. Wenn aber Alternativen aufgezeigt werden, wie das gemacht werden könnte, dann ist sicherlich eine Offenheit da, ganz klar.
Sie weisen in Ihrem Buch auch auf Professor Schellenhuber hin, hier aus Potsdam. Und der spricht ja auch in einem Vortrag davon, dass wir auf diesem Planeten eine seltsame Gelassenheit haben bezüglich des Status quo, was das Klima angeht. Erste Frage an Sie. Es gibt Menschen, die auch KenFM sehen, die sagen, Klimawandel, Menschen macht totaler Humbug. Haben die recht? Das werden ja immer mehr.
Nein, die haben nicht recht. Es ist ganz eindeutig, dass 95% der Wissenschaftler, die im Bereich Klima unterwegs sind, diese Forschungen des Weltklimarats bestätigen. Ich glaube, das hat sich eher verstärkt. Die Leute auch rein gefühlsmäßig mitbekommen, wie die Wetterveränderungen stattfinden. Das ist, glaube ich, Quatsch, das zu bestreiten. Die Hauptdebatte ist, glaube ich, momentan ist der Alarmismus, der jetzt da ist, gerechtfertigt. Ich glaube, er ist gerechtfertigt, nicht nur aufgrund der schnelleren Beschleunigung des Klimawandels, als man gedacht hat, sondern auch aufgrund der Kippeffekte, die drohen. Und Herr Schellenhuber ist sicherlich ein Typ, der eigentlich zurückhaltend ist, der ein Bürger ist, der kein Linker ist, kein Radikalist.
Er gehört keine Partei an.
Er gehört keine Partei an und so weiter. Und der jetzt aber sagt, ja, wie Sie zitiert haben, es gibt eine seltsame Gelassenheit, obwohl die Beschleunigung des Klimawandels dramatisch ist und der auch sagt, ich habe jahrzehntelang der Politik vertraut, ich habe jahrzehntelang geglaubt, es werden irgendwie die Leute Schröder oder Merkel und andere machen und richten. Er glaubt nicht mehr dran und er spricht davon, wir brauchen eine Weltbürgerbewegung, die eine radikale Wende 2 vor 12 versucht herbeizuführen.
Sagen Sie, wir brauchen eine Bürger, also er sagt das, sagen Sie, wir brauchen eine Bewegung, sagen Sie, wir brauchen eine Revolte. Weil er sagt ja, also er sagt ja, uns läuft so ein bisschen die Zeit davon.
Ja, uns läuft die Zeit davon. Wir brauchen eine Revolte, ja.
Wie soll die denn aussehen?
Wie die aussehen soll? Ich weiß es nicht, wie die genau aussehen soll. Aber es gab in meiner Jugend Revolten im Jahr 68, wo ich zuerst Bundeswehroffizier werden wollte und ein paar Monate später sagte, um Gottes Willen, und werde verweigert habe, weil damals Faschismus in Griechenland gestartet wurde am 21. April 1967. Das heißt, es gibt so Einbrüche, die für damals Zehntausende, wenn ich glaube, 100.000 junge Leute eine riesige Rolle gespielt haben. Und ich glaube heute, also ganz, ganz vorsichtig, dass diese Fridays for Future zumindest ein Ansatz sein könnten für eine Weltbewegung, die versucht, ins Rad der Geschichte einzugreifen.
Lassen Sie uns mal über den Ernst der Lage sprechen, weil das wird in diesen großen Talkshows immer vermieden. Es bleibt immer sehr abstrakt. Wir haben ja, obwohl wir alle wissen, dass Verbrennungsmotoren auf die Dauer, wenn sie von Millionen Leuten betrieben werden und auch alle anderen Dinge, die zu CO2-Vermehrung führen, dass das ja dass es ja die Erde erwärmt. Trotzdem haben wir einen Wachstum. Bei Containerschiffen, habe ich gelesen, haben wir 25% Wachstum. Kfz-Verkehr 20% Wachstum. Flugverkehr boomt wie Hölle. Warum machen wir das? Warum machen diese Ingenieure das? Sind die bescheuert?
Naja, wir machen es nicht. Es ist primär so, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der das Kapital bestimmend ist. Das Kapital, das Wachstum des Kapitals entscheidend ist. Ein Wachstum des Kapitals, das primär natürlich Profitwachstum entscheidend ist. Und im Grunde davon der gesamte gesellschaftliche Apparat, der gesamte Überbau abhängig ist, die gesamte Werbung und so weiter. Das heißt, dass auf dieser Grundlage dieses Wachstumszwangs im Grunde auch entsprechende Ideologien, die Gehirne gewaschen werden. Und dann, wenn natürlich jetzt eine Weinflasche aus Chile, in der nur 7 Cent Transportkosten stecken, der Sauvignon vielleicht gleich gut oder besser schmeckt wie ein Sauvignon aus Frankreich, dann kaufen die Leute natürlich den Sauvignon im Regal, der vielleicht 3,45 Euro kostet, statt 5,50 Euro aus Frankreich. Und damit heizen wir das Klima an. Aber dass diese Flasche jetzt billiger ist als der Sauvignon aus Frankreich oder der Kerner aus Baden-Württemberg, hat damit zu tun, mit einer Wirtschaftsstruktur, wo jetzt alle Transportwege subventioniert werden, von den Containerschiffen zu den Wasserwegen, zu den Eisenbahnen und vor allem zu den LKW-Transporten und so weiter, sodass diese absurde Art von Transport entsteht. Also das Eis von Mövenpick und da die Nussbestandteile im Mövenpick-Eis sind, stammt zu 100% aus China. Und es ist billiger heute aus China Nussbestandteile zu importieren, als sich in Europa zu bücken und Nüsse aufzulesen. Das ist die Struktur heute.
Das ist ja bei Klamotten so ähnlich.
Ja.
Verstehe, was Sie sagen wollen. Lassen Sie uns zu diesem Wort Kipppunkt kommen, weil das haben viele nicht verstanden. Was bedeutet das Kipppunkt, wenn wir über das Klima sprechen? Ist es eine nicht-lineare Steigerung? Ist das etwas, was exponentiell dann geht?
Ja, also ich bin kein Klimatologe, aber so was ich das verstehe, ist, dass wir mehrere Kipppunkte haben, wie Herr Schellenhuber sagt oder wie die Klimatologen sagen, die unter anderem darin bestehen, dass ab einem bestimmten Grad der Erwärmung des Weltklimas, ab einem bestimmten Grad der CO2-Emissionen schlagartige Brüche entstehen können, zum Beispiel Schmelzen der Polareisplatten und damit im Grunde das, was wir jetzt von Jahr zu Jahr erleben, etwas mehr Celsius-Grade, massiv beschleunigt werden kann und dann kaum mehr gestoppt werden kann oder nur gestoppt werden kann ab einer Erwärmung des Klimas, wo selbst das Leben in Deutschland nicht mehr lebenswert sein würde.
Muss man sich das vorstellen wie ein Glas Wasser, was man auf die Kippe stellt und irgendwann, wenn man loslässt, kippt es halt um und dann ist Feierabend, dann läuft das Wasser aus.
Ob es ganz umkippt, weiß ich nicht, aber jedenfalls, es schwappt stark über.
Ja. Ich lese in Ihrem Buch, dass wenn dieses Eis abschmelzen würde, die Meeresspiegel um 7 Meter steigen würden. Was bedeutet das denn für die Weltbevölkerung, die auf Inseln zum Beispiel lebt?
Das bedeutet, dass viele Inseln nicht mehr belebt, nicht mehr mit Leben verbunden sein können. Bedeutet, dass viele Städte, Holland zum Beispiel auch, viele Regionen nur durch gigantische Betonmaßnahmen geschützt werden könnten. Das können sich vielleicht ganz wenig reiche Nationen, vielleicht Holland, leisten. Aber bedeutet natürlich auch, dass Städte, die nahe am Ufer gebaut sind, in armen Regionen evakuiert werden müssen. Mhm. Jakarta zum Beispiel.
Von wie vielen Millionen Klimaflüchtlingen sprechen wir hier?
Wir sprechen dann statt von jetzt einigen Millionen, einigen Dutzend Millionen, von einigen vielen Hunderten Millionen, die.
Also 200, 300 in diese Richtung? Wo wollen die denn, wo sollen die alle hin? Die werden sich ja nicht mit einem, die werden sich nicht an Grenzen aufhalten lassen, wenn es ums nackte Überleben geht.
Das möchte ich mir nicht vorstellen, was es bedeutet.
Mhm. Ist den Menschen das eigentlich klar, was hier, um was es hier eigentlich geht? Dass es so schön Autofahren ist, ich fahre ja auch ganz gerne Auto, aber was das bedeutet, wenn wir damit nicht aufhören?
Das ist den meisten Menschen nicht klar. Ich glaube trotzdem nochmal, dass viele Menschen vage klar ist, dass die Lage bedrohlich wird. Ich glaube, dass sich das massiv verändert hat gegenüber vor 20, 30 Jahren, wo damals die Kritiker der Klimatologen eher Oberwasser gehabt haben. Heute gibt es wenige Leute wie Donald Trump, die das bezweifeln, oder glaube nicht, dass es bezweifelt, aber jedenfalls in Frage stellen verbal. Aber die konkrete Dramatik, die konkrete Gefahr ist, glaube ich, so in der Form nicht bekannt.
Mhm. Kommen wir mittelfristig um einen Klimapass herum? Sie zitieren im Buch ja Schellenhuber, der Nansen zitiert, der von dem Klimapass spricht. Das heißt, das fand ich eine super Idee, hat er ja gesagt. Der Klimapass bedeutet, dass die Menschen, die aufgrund der Klimaerwärmung dieses Land nicht mehr bewohnen können, Inseln, dass die die Möglichkeit bekommen, in die Länder auszureisen, die die Klimakatastrophe am meisten verursacht haben. Das ist der Klimapass.
Ja, kannte ich jetzt nicht.
Finden Sie das eine gute Idee?
Es ist eine spannende Idee, aber wird natürlich, ja, ist genau im Grunde der Pass für diese Massenwanderung. Die
also das Verursacherprinzip wird einfach mal angewendet.
Ja. Ist sicherlich historisch dann berechtigt, ja, weil die Ansammlung von CO2-Gasen, die wir über Jahrhunderte hinweg angesammelt haben, natürlich eine Verantwortung uns aufbürdet. Weswegen auch wir jetzt eben nicht sagen können, der Chinese darf nicht so automobil werden wie wir, sondern im Grunde man anfangen müsste, bei uns radikale Maßnahmen zu ergreifen, um dann mit den Chinesen zu diskutieren, wäre es nicht besser, wenn ihr diesen Weg, den wir beschritten haben, nicht weitergeht, weil er katastrophal ist. Aber wenn wir nicht anfangen, ist es verrückt.
Es geht ja, sagt Shell nun, wir auch, Sie sagen es auch, es geht darum, dass wir natürlich in die Moderne wollen, aber die Geschwindigkeit, wie wir unser altes System ablösen, diese Geschwindigkeit ist eindeutig zu langsam. Wir lassen uns zu viel Zeit bei dieser Wende. Das heißt, uns kommt das Klima zuvor.
Ja, es ist, die Gefahr ist da, dass die Barbarei schneller kommt wie das Gefühl und das Engagement für die Solidarität und für die andere Gesellschaft. Aber das ändert nichts daran, dass eben alles getan werden muss, um diese wenige Zeit, die wir haben, zu nutzen.
Mhm. Über welches Zeitfenster sprechen wir hier?
Wenn die Klimatologen recht haben, sprechen wir über maximal 15 Jahre.
Das ist ja gar nichts.
Das ist eine sehr knappe Zeit, ja.
Mhm. Wie können wir denn diese ökologische Moderne erreichen? Geht das noch mit, wer ist dafür oder muss man das nicht, ich will es ungern sagen, befehlen? Ist alles andere nicht eine unterlassene Hilfeleistung einer Generation, die noch gar nicht auf der Welt ist?
Ja, ist es natürlich. Ob mit Befehl es geht in unserer Gesellschaft, weiß ich nicht. Die Gefahr, je länger das rausgezögert wird, je länger eine demokratische Wende hinausgezögert wird, desto größer ist die Gefahr einer Ökodiktatur. Das ist klar. Mhm. Das heißt, desto größer ist die Gefahr, dass kleine Minderheiten, in welcher Richtung auch immer, versuchen, Entscheidungen zu treffen und damit im Grunde die Dynamik der zerstörerischen Gesellschaftsentwicklung nochmal verstärkt wird.
Würden Sie sagen, dass wir jetzt einfach wenigen wehtun müssen im Verhältnis, also der Autolobby, damit wir am Ende nicht allen wehtun müssen?
Ja, natürlich. Natürlich glaube ich, dass man erreichen müsste, dass die Mehrheit der Bevölkerung, die ein vages Gefühl hat von dem, was vor sich geht, überzeugt werden müsste, dass eine radikale Wende eingeführt werden muss und dass die natürlich auch gegen die wenigen, die in ihrem Reichtum, in ihrem Macht, in ihrem Kapital, in ihren Autoaktien hängen, dass die überzeugt werden muss, notfalls mit heftigen Maßnahmen, dass ein solcher alternativer Weg für die Menschheit beschritten wird.
Herr Wolf, Sie sprechen in Ihrem Buch, wenn Sie von der Autolobby sprechen, oft von dem Machtblock. Der Machtblock ist sehr, sehr mächtig. Er kann es sich zum Beispiel erlauben, einen Dieselskandal einzutüten, also Millionen Menschen zu betrügen, also ein Kartell zu errichten, weil das ist ja nicht so, dass jeder Hersteller allein auf die Idee gekommen ist. Man hat sich getroffen, hat das unter Clean Diesel verabredet, wie man die Software manipuliert. Und trotzdem gehen die eigentlich alle, bis auf einen Audi-Manager, straffrei nach Hause. Und wir haben es sogar noch genutzt, dass die alten Diesel zurückgegeben wurden und sie noch mehr verkauft haben mit Bombengewinn, ich glaube 35 Milliarden im Jahre 2018. Wie kann man dieses Software, dieses Autolobby-Kartell, wie kann man das denn eigentlich entmachten, wenn das so gut verzahnt ist mit der Politik? An wen soll man sich da wenden?
Also nächstes Mal, glaube ich, wenn wir jetzt hier vor 3,5 oder 4 Jahren geredet hätten und ich hätte jetzt gesagt, es könnte sein, dass die Motoren eine Mogel-Software haben, die diese Art von Betrug betreibt, hätten Sie gesagt, das ist ja völlig absurd, das ist ja völlig eine ultralinke Spinnerei.
Verschwörungstheorie,
eindeutig Verschwörungstheorie, genau. Ja. Das hätte ich nie gewagt, mir vorzustellen, obwohl, das finde ich so verblüffend, ich zitiere das ja auch, Autor Bild im Februar 2014 beschrieben hat, dass alle Motoren eine Software haben, da ging es gar nicht um Diesel, Benzin- und Dieselmotoren, die auf dem Prüfstand feststellen, aha, Prüfstand, und deswegen bessere Werte übermitteln, als dann hinterher auf der Straße, wo sie Emissionen oder die Sau rauslassen. Das heißt, es gab eine Massenzeitung, die eine Auflage von, glaube ich, 700.000 hat pro Heft.
Und eher auch pro Auto ist.
Ja, die pro Auto ist, ja. Der es geschrieben hat, kein Mensch interessiert. Es gab auch den Herrn Jürgen Resch von der Deutschen Umwelthilfe, der es auch gesagt hat, kein Mensch interessiert. Das war nur dann spannend, als die USA, in dem Fall die Umweltbehörde CARB in Kalifornien oder EPA in Washington, gesagt haben, diese deutschen Autos haben die Mogel-Software. Dann ist der Skandal losgerollt. Das heißt, wir als fortschrittliche Menschen, die Umweltbewegung sind gar nicht stark genug gewesen, die Wende herbeizuführen. Da spielt eine Rolle natürlich die Konkurrenz USA-Europa, was nicht heißen soll, es war falsch, was sie gemacht haben, aber es war mit dem Produkt der innerimperialistischen Konkurrenz USA-Europa.
Da ging es eben auch nicht ums Klima, da ging es darum, wenn die vom Markt wegkommen, weil die jetzt Betrüger sind, geächtet werden, dann können wir unsere verkaufen. Das genau. War die eigentliche, der eigentliche Treiber
dahinter. Wobei die jetzt auch oft gegen General Motors und Ford vorgegangen sind, die CARB-Behörde in anderen Fragen. Also ich möchte nicht sagen, dass sie ganz einseitig waren, aber klar, es spielt eine Rolle, dass es eben um die deutsche Konkurrenz ging. Aber interessant ist halt auch, dass die gleichen Konzerne jetzt in den USA, also der VW-Konzern in den USA, 25 Milliarden Euro Strafe bezahlt hat. aber bei uns es nicht tut und zum Teil ähnliche Autos, die in den USA verboten sind, bei uns fahren, weil eben scheinbar die europäischen Lungen stabiler sind als die US-amerikanischen Lungen. Das heißt, es funktioniert.
Ich verstehe schon den Zynismus. Vor allem interessant, Sie beschreiben, dass viele dieser Autos, die in Amerika nicht mehr fahren dürfen, die werden jetzt in Russland gefahren. Die hat man einfach rübergefahren.
Genau.
Ja. Also im Grunde hat man dem Klima keinen Gefallen getan, sondern im Gegenteil. Sie schreiben in Ihrem Buch, ich wusste es nicht und ich bin, was Autos angeht, doch relativ affin, dass es da auch ein VW-Wording gab, was nicht nur im Großraum Wolfsburg genutzt wird, sondern überall, wo große VW-Standorte sind, nutzen Ministerpräsidenten das VW-Wording. Was ist das?
Naja, es gibt die Belege, damals von dem CDU-Ministerpräsidenten McAllister dokumentiert, später auch vom jetzigen Ministerpräsidenten in Niedersachsen dokumentiert, wonach wichtige Reden, die in Niedersachsen jedenfalls in Hannover im Landtag gehalten waren, zu VW vorher der Public Relation Abteilung von VW geschickt waren und die dann raufgucken, ob die Formulierung des Wording okay ist oder ein Randschreiben bitte etwas ändern und so weiter und VW das absegnet. Das ist im Grunde ein bisschen wie beim Papst oder früher bei den Nazis, wovor Texte von der Zensurbehörde eingesehen werden.
Also das heißt, Volkswagen guckt, ob die Politiker die richtigen Sachen sagen.
Genau.
Wie unabhängig sind diese Politiker?
Die sind nicht unabhängig. Das ist sogar unabhängig von der Farbe der Partei. Das heißt, die SPD, früher übrigens Gerhard Schröder, also SPD, dann wieder CDU, McAllister, dann wieder SPD, zeitweise auch Gabriel, der zeitweilige SPD-Chef, haben im Grunde immer das Gleiche gemacht. Sie haben so gequasselt und so gequatscht, wie VW das wollte.
Mhm. Man muss sagen, dass das Land an Wolfsburg beteiligt ist mit 20%.
Genau. Und über das VW-Gesetz sogar eine Art goldene Aktie hat. Das heißt, erheblichem Maß den gesamten Kurs bei VW bestimmt. Dann auch zusammen mit dem Herrn Osterloh, dem Betriebsratschef. Das ist im Grunde ein Konglomerat.
Herr Wolf, ist das denn eigentlich Demokratie?
Nein, das ist keine Demokratie. Das ist das ist die Herrschaft der Konzerne und der Banken und der politischen Elite, wobei die politische Elite wiederum eben starke Maße eine Tradition bis zum Ersten Weltkrieg, Zweiten Weltkrieg bis zu heute hat. Das ist eine Katastrophe und diese politische Elite ist im Grunde diejenigen, die im Großen und Ganzen nicht stark gebrochen durch die Strukturen Kaiserreich, Weimar, Nazizeit, Adenauerrepublik und Gesamtdeutschland das Sagen haben.
Mhm. Aber das, was Sie jetzt beschreiben, jetzt sind wir von der Autolobby, Autopolitik, sind wir natürlich jetzt in der Politik, weil wir sehen, das eine ist ja nur der wirtschaftliche Spiegel einer Führung. Dann bedeutet das doch auch, dass diese Führung nicht vorsieht, dass man sie abwählen kann. Also zum Beispiel eine Partei, das nervt mich ja schwer, gibt es erstens den Fraktionszwang, aber eine Partei ist nicht daran gebunden, das, was sie im Parteiprogramm geschrieben hat, wofür man sie gewählt hat, dass sie das auch hält. Beim Autohersteller wäre es ein bisschen anders, wenn sie sich eine S-Klasse kaufen, die voll ausgestattet ist, da ist auch nur die Hälfte da drin, da dürfen sie den Wagen zurückgeben. Das ist ein Betrug. Bei der Partei ist es so, sie wählen die schreiben rein, was sie gerne machen wollen, sie machen kaum was davon und dann passiert aber nichts. Also das System können sie nicht abwählen. Es ist nicht, sie können diesem System, was sie dauernd betrügt und zum Narren hält und offensichtlich eher mit den Eliten und den Kartellen zusammenarbeitet und nicht mit der Bevölkerung, die kriegen sie nicht weg.
Naja, also man kann sagen, im Prinzip haben sie recht. Die Frage ist natürlich die, inwieweit es eine Situation geben kann, wo den Parteien so viel Feuer unter dem Arsch gemacht wird, dass sie Volkeswille oder der Bevölkerungswille oder der Bewegungswille annehmen. Also die Veränderung in der Parteienstruktur in Westdeutschland Ende der 60er Jahre, also Willy Brandt zum Beispiel, mehr Demokratie wagen, Osthandel, Ostaussöhnung, Polenkniefall und so weiter, war ein Produkt der massenhaften Studentenbewegung gewesen. Mhm. Wir haben heute so eine Bewegung nicht. Deswegen diese Erstarrung in diesen Strukturen, die natürlich dann fast undurchdringlich sind. Ein Beispiel: im Oktober 2007 gab es in Hamburg einen Parteitag der SPD. Auf diesem Parteitag wurde gegen die gesamte Führung der SPD durchgesetzt Tempolimit 120. So. Am Tag darauf hat die damalige sogenannte Partei Linke, Andrea Nahles, gesagt, das geht gar nicht, ist gar nicht durchsetzbar. Sie hat nicht gemeint, nicht durchsetzbar in der Bevölkerung. Da gibt es seit 1974 eine Mehrheit für Tempolimit. Sie hat gemeint, nicht durchsetzbar in meiner Partei, wo die Autolobby herrscht. Und das ist die Wirklichkeit.
Das heißt, die Mehrheit kann sich bei der Minderheit nicht durchsetzen.
So ist es.
Unter diesen Bedingungen, ja. Mhm. Ja. Was würde das denn bringen? Es gibt ja Leute, die sagen, das bringt ja gar nichts. Warum soll ich langsamer fahren auf einer Autobahn, die frei ist? Was würde es fürs Klima bringen? Bringt es überhaupt was?
Das würde verdammt viel bringen. Das würde zunächst mal bringen, dass auf alle Fälle auf einen Schlag, also morgen früh um 10 beschließt der Bundestag Tempolimit 120 oder 110. In Kraft treten meinetwegen am 1.1. meinetwegen am 1.9. dieses Jahres, dann haben wir innerhalb kurzer Zeit eine Reduktion der CO2-Emissionen ungefähr 8 oder 10%. Und wir haben im Jahr mindestens 250 Tote weniger und mindestens 1.500 Schwerverletzte weniger, was eine gigantische Gewinn der Gesellschaft wäre. Das heißt, das ist ja nur die Anpassung in das, was in Italien, Frankreich, Schweiz und so weiter gang und gäbe ist. Selbst das wird nicht gemacht.
Wir wären also gar keine Exoten damit.
Nee, gar nicht.
Wir würden nur. Wir reden immer von Europa, aber das machen wir nicht dann.
Wir sind jetzt Exoten, dass wir das weiter uns leisten, diese Art von Absurdität, die sogar vom Verkehrsfluss her absurd ist, weil der Verkehrsfluss viel langsamer ist bei Tempofreiheit als bei Tempolimit und so weiter.
Wer sagt das?
Das sagen Untersuchungen in den USA. Als die in den 50er Jahren das Tempolimit eingeführt haben, haben sie gesagt, ungefähr 100 bis 110 Kilometer pro Stunde, also umgerechnet in Meilen, glaube ich, 98 Miles per Hour, ist ein Verkehrsfluss, der rein mathematisch gesehen, physikalisch gesehen, optimal ist. Während wenn sie eine riesige Spanne haben, BMWs, die 230 fahren und irgendwie ein Döschwo, wenn es noch gibt, mit 80 km/h, dann haben sie eine riesige Spanne, die entsprechend auf der Autobahn einfach zu einem verlangsamten Tempo führt.
Und die, wo man Staus bildet und all dieser ganze Wahnsinn, genau, den wir auch kennen, die Staus nehmen ja auch immer größere.
Also jede Beziehung vom Klima her, von den Toten und Verletzten her und sogar vom Verkehr, von der Rationalität her verrückt. Aber Scheuer sagt, der Bundesverkehrsminister, dass das bescheuert wäre. Das ist verrückt eigentlich, die Logik.
Vielleicht muss Herr Scheuer das sagen, wenn er im Amt bleiben will. Herr Scheuer sagt ja auch, er möchte die Elektromobilität dahingehend nach vorne bringen. Da sind wir jetzt wieder bei Elektro, weil er sieht, dass die ganzen Ladestationen für all die Millionen Autos, die jetzt dann kommen sollen, die kann man nirgends aufstellen. Deswegen sollen die Privathaushalte sich solche Ladestationen anschaffen. Wallboxen heißen die, glaube ich, und die sollen subventioniert werden. Was halten Sie von der Idee? Ist doch schön für einen Häuslebauer. Oben die Solarpaneele drauf, Ökostrom rein, ist doch toll.
Ja, aber das macht nochmal deutlich, dass diese Elektromobilität eigentlich eine Mobilität ist für einen gehobenen Mittelstand. Vielleicht einen grünen gehobenen Mittelstand oder auch einen CSU-gehobenen Mittelstand. Das heißt,
für den Porsche-Hybridfahrer.
Ja, genau. Der einen Zweitwagen hat oder der mindestens eine Garage hat oder wenigstens eine Carport hat, der eine Wallbox hat, der sogar einen Zeitschalter hat. Ja? Die sagen ja heute, nicht einfach tanken, sondern nachts um 2 bis 4 musst du tanken, weil da der Strom dann ganz billig ist. Machst du einen Zeitschalter rein, fährst du abends in deinen Carport rein, schließt du an, 2 bis 4 tankt das Auto und so weiter. Also völlig aufwendige Zeiten. Es gab mal einen Jesuiten, der hieß Ivan Illich. Der hat mal gesagt,
Toller Mann.
Jesuit wie Geißler, aber weit besser als Geißler. Der hat mal gesagt, die Geschwindigkeit eines Menschen berechnet sich nicht km/h, also Entfernung durch Zeit, sondern man muss die Entfernung dividieren durch die Zeit, die man im Gefährt sitzt, also Auto oder auch ÖPNV, und die Zeit, die man um das Auto herum braucht.
Also um es überhaupt zu haben.
Um zu parken, um es zu waschen am Samstag und so weiter. Ja. Und die Zeit, die man braucht, um es zu erarbeiten. Ja. Und dann kommt da drauf, die Geschwindigkeit, je hochmotorisierter die Gesellschaft ist, desto mehr nähern wir uns einem Schneckentempo. Wobei die Schnecken sich relativ nachhaltig ernähren, das Auto nicht.
Weil man sehr viel Zeit aufwenden muss, um einen solchen Wagen zu nehmen. Der steht ja auch die meiste Zeit auf der Straße rum. Da parkt ja Millionen von Kapital. Ja. Es gibt in Deutschland jede Menge Dienstwagen, die werden steuerlich subventioniert. Sie schreiben, dass von den Autos, die zugelassen werden, von den Neuwagen 70% Dienstwagen sind.
Von den deutschen.
Von den deutschen Dienstwagen. Deutschen ist es in anderen Ländern noch anders?
Also es ist in Österreich gleich oder fast gleich, nicht ganz so krass, es ist 60% ungefähr. Es geht darum, dass die neu zugelassenen Autos von deutschen Herstellern zu 70% Dienstwagen-Geschäftswagen sind und dadurch steuerlich subventioniert werden. Da gibt es in vielen Ländern ähnliche Regelungen. In Österreich habe ich es jetzt genau recherchiert, sind 60% ungefähr, was von Jahr zu Jahr mehr wird. Das heißt, da wird im Grunde eine Pkw-Mobilität, die eher im Abnehmen sein würde vielleicht, aber die wird nochmal steuerlich subventioniert, nicht über Dieselsubventionen und über Subventionen von Straßen, sondern primär noch über die direkte Subvention des privaten Eigentums, was aber bei der Firma angeschrieben werden kann.
Glauben Sie, dass die Automobilindustrie die Taktik hatte, sagt, wir werden diese Dienstwagen, das sind ja 70%, wie gesagt, die werden wir eben auf Elektro umbauen, da fahren die halt alle Teslas oder Fahrzeuge, die eben diese Reichweiten haben, das sind ja oft Vertreter, die längere Strecken fahren und dann bleibt das Modell gleich, fahren halt Elektro. Ist das die Taktik?
Nein, das glaube ich nicht. Also ich glaube, dass das Elektroauto mit ganz wenigen Ausnahmen Wagen sein werden, die im Stadtverkehr verkehren werden oder Stadtverkehr plus Umland, also 40 Kilometer außerhalb. Aber die Reichweitenproblematik wird in den nächsten 10, 15 Jahren bleiben, egal wie die Batterietechnik sich entwickelt. Es sei denn, Sie bauen dort ein Auto und gigantische Batteriepakete, was Tesla macht, weswegen die eben dann 2,2 Tonnen schwer sind, die S-Klasse, dann kann es sein, Sie kommen auf eine Reichweite von 450, maximal 500 Kilometer. Aber auch dann müssen Sie nach 500 Kilometer eben einen Tesla Supercharger finden, wo Sie dann ein Longo trinken, um dabei 20 Minuten zu tanken. Ja. Das geht für eine kleine Minderheit, das geht vielleicht für 5.000, 10.000 Tesla-Eigentümer in Deutschland. Aber wenn das eine Million werden sollten, ist nicht vorstellbar, wie überall da die Supercharger stehen, die, das heißt dann 7 Stunden tanken. Das wird nicht gemacht werden.
Naja, die Firmen wie Lidl oder Hornbach werben ja schon damit, dass sie auf ihrem Parkgelände, wenn man schon zum Supermarkt fährt, da ist man länger als 20 Minuten drin, das weiß ich, dass man dort dann sogar tanken kann, und zwar for free. Finden Sie das eine gute Idee? Dann da können Sie dort dann tanken.
Naja, das ist aber ein Teil halt der Subventionierung dieser Elektromobilität, der nochmal belegt, dass es freiwillig gar nicht gemacht wird. Aber klar, wenn Sie jetzt anbieten, dass bei Lidl oder bei Aldi oder wo auch immer man gratis Strom bekommt und dazu noch man 5.000 Euro Nachlass bekommt, dazu noch vielleicht freie Fahrt auf Busspuren bekommt, vielleicht dazu noch freie Parkplätze in der Stadt bekommt, vielleicht dazu noch freie
keine Maut
und so weiter. Ja. Dann ist klar, dass die Leute sagen, ja klar, dann kaufe ich mir vielleicht als Erstwagen, in Ausnahmefällen, in der Regel als Zweit- und Drittwagen, ein solches Elektroauto. Mhm.
Dann steht man halt mit dem Elektroauto im Stau.
Am Busspur nicht, aber sonst ja.
Lassen Sie uns über den Strom reden, der produziert werden muss, wenn jetzt alle auf Elektroautos umsteigen. Also ist es überhaupt möglich, es gibt ja eine Planung der Bundesregierung, dass man in den nächsten 2-3 Jahren auf 1 Million Elektroautos kommen möchte. Angenommen, das sollte gelingen, was müsste denn an Infrastruktur überhaupt erst geschaffen werden, damit das geht?
Also zunächst mal ist die Zahl 1 Million ja jetzt wirklich seit 30 Jahren. Wird immer genannt, in den nächsten 10 Jahren kommen wir auf 1 Million.
Wie viel haben wir denn im Moment?
Momentan haben wir ungefähr 250.000 ungefähr auf dem Markt in Deutschland. Das heißt, die Zahl wird nicht so schnell erreicht werden.
Aber wenn jetzt die Modelloffensiven kommen, der e-tron von
Audi? Ja, sie wird irgendwann erreicht werden, klar. Aber herausgekitzelt eben durch diese gigantischen Subventionierungen wird sie erreicht werden. Und sie wird letzten Endes eben nur als diese Zweit- und Drittwagen stattfinden. Insofern ist die Frage jetzt der Ladesäulen und der Strukturen eine ganz wichtige, elementare Frage. Die wird nur, wenn der Staat sie subventioniert und der Staat sie aufbaut, stattfinden. Wir haben heute in Oslo die Situation, in der, das ist die Stadt mit der höchsten Elektroautodichte in ganz Europa, wo der Staat selber sagt, davor warnt, dass jemand, der kein Eigenheim hat, der keine Garage hat, der keine Wallbox hat, sich das dreimal überlegen sollte, ein Elektroauto zu kaufen. Weil selbst da, wo die massiv investieren in Elektromobilität, die Ladestruktur nicht vorgehalten wird. Mhm. Das heißt, wenn der Staat nicht gefühlt 100 und mehr Milliarden Euro in Ladestrukturen investiert, wird es niemals ein Massenphänomen in Deutschland werden können.
Das Problem hat man auch in China. Dass das Kapital, das wird ja sehr, sehr stark, dass das Kapital in China selbst nicht ausreicht, um die gesamte Gesellschaft zu e-mobilisieren, sage ich mal, um den EKW, nenne ich den ja mal, durchzusetzen. Deswegen werden ja auch von außen gebeten, investiert auch in dieses Land. Ich möchte nochmal zurück zum Diesel. Es gab ja vom ADAC eine Möglichkeit, diese Fahrzeuge nachzurüsten. Sie haben auch nachgewiesen mit ein wenig Technik, dass das geht. Warum wurde das nicht gemacht? Ich meine, der ADAC ist ja ein Autofreund.
Naja, das wird eben nur dann gemacht, wenn die Autokonzerne gezwungen werden. Und in den USA.
Hätten Sie das erwartet, dass das passiert?
Das ist eine Frage des Drucks. Also in den USA machen sie es, ja. Mhm. Es gab ja Nachrüstungssätze von VW, die in den USA eingebaut werden.
Und bei uns eben nicht.
Drucks. Bei uns eben nicht, solange der Druck nicht da ist, solange eben die Politik sagt, ja, wir sind nicht bereit oder zu stark unter Druck oder zu stark verschwägert, verschwistert, Vetternwirtschaft und so weiter. Und den Bedingungen wird es nicht gemacht bei uns. Und solange wird die Autoindustrie es niemals machen. Das gilt ja auch für den Lärm. Ja? Also ein Elektroauto, was keinen Lärm emittiert, ist gefährlicher als ein normales Auto, weswegen in den USA die gezwungen werden, bei Elektroautos ein Geräusch
zu machen.
Nicht gerade Beethovens 9., der weiß nicht genau, was ein Geräusch es ist, aber es wird irgendwie einen Lärm geben, damit die Leute merken, ah, da kommt ein Elektroauto. Bei uns nicht, solange es nicht gezwungen war. Die gleichen Autos, die in den USA das haben, bei uns nicht.
Wahrscheinlich ist das NWA Factor Police. Also es ist so eine Vermutung von meiner Seite aus. Eine Frage habe ich da mal schon, wenn ich Ihr Buch lese. Wenn die der das Auto ist des Deutschen liebstes Kind. Ich weiß nicht, ob das noch so stimmt, aber für die neueste Generation stimmt es nicht mehr. Aber für den Großteil der Bevölkerung ist so, die mögen Autos. Jetzt wurden die über den Tisch gezogen und betrogen, weil ein Auto, was teurer ist, weil es eben sauber ist, das ist aber dann gar nicht sauber, war aber teurer und ich verpeste damit noch die Umwelt und muss das auch einatmen. Warum lässt sich der Bürger das denn eigentlich gefallen? Ich hätte gedacht, dass hier der Spaß aufhört. Ja, also gerade in Baden-Württemberg, die Schwaben sagen, nee, geht nicht, läuft nicht. Wir haben uns einen Daimler gekauft, der ist schön sauber, das ist das Beste. Jetzt habt ihr uns über den Tisch gezogen. Ich entweder mich mein Geld zurück, umgerüstet auf eure Kosten oder ich gebe den Wagen zurück. Da ist nichts passiert.
Das ist immer eine Frage auch, ob es Leute gibt, die etwas organisieren, ob der Widerstand auf die Straße geht. In Baden-Württemberg, in Stuttgart geht er nur von rechts auf die Straße, wo Leute halt Gelbwesten anziehen und so tun, als wären sie französische Gelbwestenbewegung, aber halt sagen, ich möchte meinen Diesel, ich möchte weiter in die Stadt reinfahren. Das ist eine Katastrophe. Aber die elementare Forderung, die die Deutsche Umwelthilfe aufstellt und Jürgen Resch von der Deutschen Umwelthilfe aufstellt, wenn sie sagen, man muss den Staat zwingen, dass er die Autoindustrie zwingt, dass entsprechend die Wagen entweder zurückgenommen werden oder eben diese Nachrüstungen bekommen, das müsste eine Massenbewegung werden. Eigentlich müssten die gefühlte 1 Million oder mehr oder wahrscheinlich einige Millionen Dieselfahrzeuge Besitzer entsprechenden Druck machen.
Lassen Sie uns noch mal über staatliche Zwänge sprechen und dann nach China springen. China zwingt ja alle, die übermorgen noch in China Autos verkaufen wollen, dass 10% müssen Elektroautos sein. Sie sagen, das trifft die deutsche Automobilindustrie insofern, weil sie gar nicht so viele Elektroautos produzieren, wie sie an normalen PKWs in China verkaufen. Aber sie benutzen das Elektroauto auch als Alibi-Funktion, weil sie ja eben so einen Flottenverbrauch haben. Ein Elektroauto subventioniert quasi 7 SUVs. Können Sie das mal erklären? Also erstmal, was macht China da? Wie nutzt das die deutsche Autoindustrie? Und was heißt es, ein Elektroauto subventioniert 7 SUVs?
In China haben sie seit dem 1.1. dieses Jahres eben diese 10%-Quote. VW setzt in China im Jahr 3 Millionen Pkw ab, und zwar Produktion in China und Import in China. Das haben die nicht. Sie müssen jetzt 300.000 Pkws in China im Jahr Elektro-Pkws anbieten. Das ist gar nicht möglich. Da sagt der Chinese, er hat Martin Luther gelesen, also den historischen Martin Luther, wonach eben, wenn das Geld im Kasten klingt, die Seele in den Himmel springt, gilt. Also VW kann sich freikaufen. VW zahlt eine bestimmte Summe, keine Ahnung, 1 Milliarde vielleicht im Jahr und kann damit sich zunächst mal freikaufen. Da sie nicht immer gewinnmindernd solche Strafen zahlen wollen, gibt es jetzt dieses gigantische Programm, was VW, was Daimler, was BMW aufgelegt haben. Ungefähr 140 Milliarden Euro sollen von diesen drei Konzernen nur in den nächsten 10 bis 12 Jahren in Elektro-Pkw investiert werden, staatlich begünstigt und so weiter.
Um auf dem chinesischen Markt weiter Gewinne mit Verbrennern machen zu können.
In China, aber auch bei uns, ja. Wenn der Staat weiter das so subventioniert wird, sagen wir, warum nicht? Aber nicht, dass sie jetzt mehrheitlich solche PKWs bauen, sondern dass sie einen bestimmten Anteil, in China 10%, vielleicht später 20%, solche PKWs bauen. Wobei interessant ist, während VW jetzt in Europa und VW in China sagt, wir sind geil auf Elektromobilität, sagt VW do Brasil, also die brasilianische Tochter, niemals Elektroautos, wir machen weiter Ethanolautos. Das heißt, wir machen Biosprit, was vor 15 Jahren die große, große Idee war. Biosprit reduziert angeblich CO2, war eine Lüge, war falsch. Heute sagt es bei uns nie mehr. Aber VW do Brasil sagt es. Wir machen Ethanolautos, wir machen Zuckersprit, was versprittet wird und so weiter, bauen den Regenwald ab und so weiter. Das heißt, der gleiche Konzern spricht je Erdteil eine andere Sprache.
Welche Rolle spielt Elektromobilität denn überhaupt weltweit?
Keine.
Bitte?
Keine.
Wieso nicht? Alles redet doch davon, nicht? Die Zeitschriften sind voll davon, die Offensiven. Ich habe das jetzt gesehen auf der Messe. Alles voll. Keine Rolle?
Sie spielt eine Rolle.
Ist das Greenwashing und Marketing?
Ja, das ist ein Reformfurz. Das ist ähnlich wie in den 70er Jahren, wo alle sagten, wenn der Katalysator kommt, wird es besser. Wie in den 90er Jahren, als geheißen hat, der Swatch-Car kommt. Das heißt, der kleine, schnuckelige Stadtwagen, der quer einparken kann, der elektrisch fährt, wie der Hayek, der Milliardär aus der Schweiz, das damals mit der Uhr gemacht hat, kommt jetzt ein Auto, hat auch nicht funktioniert. Vor 15 Jahren war es Biosprit, Agrokraftstoffe, die gemacht wurden. Auch riesiger Hype, wo auch die Grünen, Umweltbewegung, also tolle Idee, heute vergessen. Jetzt kommt eben Elektromobilität. Aber am Ende haben wir nach 10 Jahren noch höhere Pkw-Mobilität, und zwar normale plus als schmutziges Sahnehäubchen obendrauf die Elektromobilität, die ja auch CO2 emittiert.
Aber nochmal zurück, also wenn ich jetzt sage, ich möchte gerne in Afghanistan ein Elektroauto fahren oder ich möchte es in irgendeinem amerikanischen Staat oder in Afrika.
Können Sie vergessen.
Gibt es nicht.
Gibt es nicht.
Da gibt es keinen Supercharger überhaupt.
Gibt es nicht. Indien nicht, gibt es nicht in Afrika, gibt es nicht in den meisten asiatischen Staaten, Lateinamerika nicht und so weiter. Wird es in ein paar US-Städten, ein paar europäische Städten geben, aber vielleicht in Moskau, 17, keine Ahnung wie viele.
Die Menschen drängen bei der Überbevölkerung immer mehr in Städte. Städte haben keinen Platz. Autos nehmen sehr viel Platz weg. Lassen Sie uns mal zu den Alternativen kommen, die es ja gibt und die gar nicht so neu sind. Wir müssen nur in die Vergangenheit gehen. Das ist öffentlicher Nahverkehr, zum Beispiel die Bahn, die Straßenbahn zum Beispiel, die deutlich günstiger ist als die U-Bahn. Und da müsste man vielleicht diese Tickets und auch die Fahrzeuge sexy gestalten, um in der Werbersprache zu bleiben, und die Tickets so gestalten, dass man nicht bei Mercedes arbeiten muss, um sich das leisten zu können. Sie schreiben in Ihrem Buch über Tallinn. Wie hat Tallinn das gemacht? Also die Stadt Tallinn.
Also Tallinn hat eine Geschichte gemacht von dem bunten Strauß, den ich vorschlage, den man machen müsste. Sie haben einen Nulltarif eingeführt vor 5 oder 7 Jahren für die Bewohner, also für die Stadtbewohner der estnischen Hauptstadt, die automatisch mit Nulltarif fahren. Sie haben damit relativ gute Erfahrungen gemacht. Der hat erheblich um 30-40% zugenommen. Aber es ist jetzt eine einzige Maßnahme. Die ist interessant, weil Tallinn hat ein halb so großes Bruttoinlandsprodukt pro Kopf als wir.
Also 15.800, bei uns sind es ja 38.000. Also von wegen, das muss man sich leisten können.
Die können sich leisten.
Wir
können es uns scheinbar nicht leisten. Genau.
Okay, das wäre die erste Maßnahme, dass man sagt dazu, es muss auf jeden Fall erheblich billiger werden.
Ja, es muss billiger werden erheblich. Es sollte ein Nulltarif diskutiert werden. Die Bundesregierung hat selber vor 1,5 Jahren als Antwort auf die Europäische Union, die mit Verbot von Autos in Städten gedroht hat, weil die Umweltauflagen nicht eingehalten werden, von sich aus gesagt, dass in 6 exemplarische Städte in Deutschland Nulltarif eingeführt werden sollte. Das hat es dann gleich wieder vergessen, aber das war immerhin mal ganz kurz in dem Kopf gewesen. Das waren relativ kleine, Herrenberg dabei, relativ kleine Städte, eine größere auch dabei. Aber das ist im Grunde machbar und das wird auch in Frankreich, in einem Dutzend Städten heute gemacht, wo die Unternehmer spezielle Steuern zahlen müssen, um die Finanzierung der Verkehre zu ihnen zu finanzieren, wo es in diesen Städten Nulltarif gibt. Das heißt, das ist vorstellbar und ist aber nur eine Maßnahme.
Was ist die zweite?
Ich beginne immer mit den Füßen. Ich sage immer, man muss ein Modell haben, wo der Fußgängerverkehr, der Fahrradverkehr und der ÖPNV gesamt gestärkt wird und damit auch Nulltarif möglich wird. Weil wenn man nur beginnt mit Nulltarif, ist die Gefahr natürlich da, dass die Leute sagen, aber das führt dazu, dass der jetzige ÖPNV, der uns schon im Jahr gefühlt ein paar Dutzend Millionen Subventionen kostet in Berlin, plötzlich sich verdoppelt, verdreifacht, das kann nicht bezahlt werden. Aber wenn man ein Modell hat, wo man sagt, dass heute in Kopenhagen bereits mehr als 50% der Wege mit dem Fahrrad zurückgelegt werden und dann sagt, in Berlin sind es ja nur gefühlt 15 oder 18%, auf 50% erhöht und dann sagt dazu Fußgängerverkehr 10%, 15%, weiß ich nicht genau, plus ÖPNV, bei uns relativ gut entwickelt in Berlin, 20%, dann bleibt am Ende ein Restbestandteil von 10-15% Straßenverkehr mit PKW, wobei ich die gerne 100% Elektro-PKW habe, aber auch wäre nicht so schlimm, wenn es Diesel-PKWs wären. Das heißt, zunächst mal geht es darum, den jetzigen Autoanteil von mehr als 50% zu reduzieren auf 10%. Und das durch die Verteilung Fußgänger, Fahrrad, ÖPNV. Und da der Nulltarif.
Das bedeutet aber, Herr Wolf, dass die Infrastruktur einer Stadt sich dahingehend ändern müsste, dass man eben nicht mehr zum Supermarkt rausfährt, sondern dann man diese Tante Emma-Läden wieder macht, kleine Stunden, dass man das zu Fuß erreichen kann. Das würde ja eine vollkommene Umgestaltung, also eigentlich so, wie Städte früher waren. Die Städte wurden ja das werden die vier nicht mehr wissen, weil das war, als ich auf die Welt kam, gab es schon Autos. Die Städte sind ja ans Auto angepasst worden. Man müsste also zurück, dass die Menschen gehen ja normalerweise quer an der Straße, während Autos diese Richtung gehen. Wir haben das alles verdreht. Dass sie sagen, einen Augenblick mal, warum brauche ich überhaupt ein Auto, warum brauche ich überhaupt ein Fahrrad, um grundsätzliche Dinge in meinem Umfeld, die ich brauche jeden Tag, kaufen zu können. Also die Städte müssen neu gedacht werden. Sie müssen alt gedacht werden.
Bis hin zu, dass die freiheitlich-demokratische Grund- und Bodenordnung geändert werden müsste. Das heißt, wenn Sie eine Bodenordnung haben, wo im Zentrum die Preise so gigantisch sind, dass Tante Emma nicht überleben kann, dann ist klar, Sie produzieren die Weite. Wenn Sie umgekehrt eine Auflage machen, dass der Boden eben nicht explodieren kann mit seinen Preisen, sondern die Nähe begünstigt wird, dann erreichen Sie, dass eben in der Nähe auch Freizeitverkehr realisiert werden kann, weil die Stadt wieder plötzlich lebenswert wird, weil Tante Emma leben kann und so weiter.
Und dann nicht nur die Deutsche Bank ihr Gebäude
hinstellt. Und umgekehrt IKEA besteuert werden müsste, weil wenn die im Autobahnkreuz bauen und dort ein IKEA-Center hinbauen, dann profitieren sie von der Verkehrsinfrastruktur und billigen Bodenpreisen. Es muss umgekehrt sein, sie produzieren Verkehr. Und das müsste belastet werden für diese Leute außerhalb, damit die Nähe wieder priorisiert wird und die Nähe auch im Zentrum stehen würde.
Ich verstehe Sie also hoffentlich richtig. Also wenn wir heute in die Innenstädte gehen, dann sehen wir, dort gibt es ja dann eine Skyline, wahnsinnig teures Pflaster. Da kann vielleicht Starbucks sich einmieten oder H&M, die da 70.000 für den Quadratmeter hinblättern. Und da kann kein normaler Laden, der da Gemüse verkaufen will, existieren. Deswegen fahren Menschen raus irgendwo in die Peripherie, fahren viel durch die Gegend, um dort dann für den Monat oder für die Woche einzukaufen. Wir müssen es umdrehen. Das heißt, Sie legen sich auch noch mit der Immobilienbranche an.
Ja, gerne.
Herr Wolf, ich finde das alles toll, die Vorschläge, aber wie wollen Sie das durchbringen? Wo gibt es denn da Mehrheiten? Bei den Grünen?
Naja, allein wenn ich jetzt vor einem halben Jahr bei KNFM im Studio gesessen hätte und hätte gesagt, in Berlin bin ich dafür, dass es eine Kampagne gemacht hat, enteignet die Wohnungskonzerne. Hätten Sie ja, der spinnt ja wohl.
Aber ich hätte das so nicht gesagt.
Gut, aber es ist ja heute Thema. Es war ja vor einem halben Jahr kein Thema, vor einem Dreivierteljahr kein Thema. Mhm. Und dass das kommen, ich hätte es nicht gedacht. Ja? Wenn man dann wiederum weiß, dass der Vonovia-Konzern zum Beispiel, der größte Wohnungseigentümer und Vermieter in Deutschland, zurückgeht auf die Bahnprivatisierung, dass damals 94, 120.000 Eisenbahnerwohnungen privatisiert wurden, im Jahr 98, 99 dann für Müntefering als Verkehrsminister an die Nomura, der japanische Versicherungskonzern, gegeben wurde, der die deutsche Allington gebildet hat, dann die Vonovia kam und die heute in DAX-Konzern ist, dann haben sie genau den Prozess Privatisierung von öffentlichem Eigentum und daraus entsteht dann ein Mietenhai.
Ja, und ein Monopol.
Ein Monopol,
genau. Und nicht mehr Verantwortung, obwohl die eigentlich mitwachsen sollte. Da hätte ich kein Problem damit, ist aber nicht der Fall. Lassen Sie uns zu weiteren Standbeinen kommen, um den Menschen ein Angebot zu machen. Weil das ist immer so, ich meine, wenn jemand Auto fahren muss, alleinerziehende Mutter, draußen regnet es, auch noch einkaufen, Kind zur Schule, sage ich, ja super, tolle Ideen. Da spricht ein Rentner mit jemandem, der in Innenstadt wohnt und kaum noch ein Auto benutzen muss, weil er eben das alles so geregelt hat, dass es nicht muss. Aber ich muss es eben noch. Welches Angebot könnten wir denn eigentlich den Bürgern machen? Könnten wir stärker in die Fläche des investieren, was zum Beispiel Straßenbahn angeht und was auch Züge angeht. Wäre das eine Möglichkeit? War das schon mal besser?
Ja, eindeutig. Oder man könnte sagen, es ist heute auch besser in einigen Nachbarländern.
Die Schweiz.
In der Regel in der Schweiz, genau. Ja. Schade, immer ein Musterland, ein relatives Musterland.
Österreich auch.
Ist auch besser, klar, klar. Obwohl bergig und so weiter. In der Schweiz gibt es keine eingefrorenen Weichen. Ja? Es gibt keine Verspätungen wie bei uns bei der Bahn.
Weil's
es gibt
eine
saubere Bahn, ja, obwohl die Minusgrade, mindestens 10 Celsius Grade mehr im Minus sind. Trotzdem funktioniert der Verkehr und ist pünktlich und so weiter.
Wie machen das die Schweizer? Haben die da kein Wetter oder was da los?
Naja, sie machen es einmal mit mehr Geld. Sie machen es aber dann auch mit mehr Enthusiasmus, mit mehr Liebe, mit Begeisterung.
Auch mit mehr Personal?
Auch mit mehr Personal, eindeutig. Auch mit Bahnhöfen, die besetzt sind im Großen und Ganzen, die Personal haben, nicht verbrettert, verpisst und vernagelt sind, wie bei uns die Bahnhöfe zum Teil. Und natürlich das Image der Bahn und der Straßenbahn und des ÖPNVs ist dadurch so groß, dass eben auch Milliardäre, Millionäre sich in der Straßenbahn fotografieren lassen, weil es gut ankommt. Das ist bei uns undenkbar. Mhm. Das heißt, das ganze Struktur ist wesentlicher ÖPNV-affiner und ÖPNV-freundlicher als bei uns.
Hat denn die Deutsche Bahn die Strecken in den letzten Jahren eher ausgebaut oder wurden da ganze Teile wie Nachtzüge reduziert?
Die Deutsche Bahn AG hat seit dem Jahr 94 die Strecken allein in der Gesamtlänge um 17,5% abgebaut. Sie hat aber vor allem, was noch krasser ist, die Weichen um 50% abgebaut, die Nebengleise, die Ausweichgleise um 60% und die Gleisanschlüsse, das sind die Gleise, die Industriegebiete und Industrieunternehmen anschließen, um 80% abgebaut.
Das heißt, warum? Warum?
Gute Frage.
Das ist ja wie wenn die Autoindustrie die Straßen schließt.
Das sollten Sie die Bahnchefs Heinz Dürr, Hartmut Medern und Rüdiger Grube fragen, die,
sind das Autos,
die alle drei vom Daimler-Konzern kamen.
Das ist ja verrückt. Hat das was damit zu tun?
Aber hallo.
Ich meine, es ist offensichtlich, was Sie hier andeuten.
Es ist offensichtlich, ja. Es ist die Kaderschmiede von Daimler hat die Bahnchefs geschickt, denen die Bahn am Arsch vorbeiging. Herr Medern kam von der Flugzeugindustrie, er war bei Daimler und Airbus, er geht zur Bahn, wird später Air Berlin-Chef, später Flughafen-Chef. Okay, das hat er vermasselt zum Glück, aber egal. Das heißt, seine Vita ist eigentlich eine Vita von Auto und Flugzeug. Mhm. Und die Bahn war halt zwischendrin eine Karriereleiter.
Mhm. Aber die Bahn, das kann man dir ganz klar, ist ein Konkurrent, der ausgeschaltet werden soll. Das gab es ja schon mal. Wenn man sich überlegt, was die Auto, General Motors war das ja, glaube ich, damals, die in den Vereinigten Staaten eben gesagt haben, wir müssen den öffentlichen Nahverkehr zerstören und ein Trust gebündelt, Sloan war das, glaube ich, und hat die Bahn aufgekauft, pleite gehen lassen oder eingestellt und hat dann eben Greyhound gegründet, um Busse auf die... Das ist ja so ähnlich.
Also Sie, der große Verschwörungstheoretiker sind, müssen sagen, das ist eigentlich Ihr Beispiel für Verschwörungspraxis. Der Herr Bradford C. Snell, ein junger Soziologe damals, hat im Jahr 1974 den Auftrag der US-Regierung bekommen, dass er untersuchen sollte, warum denn, Ölkrise 1973, warum denn die US-amerikanischen Städte keinen ÖPNV mehr haben. Der legt eine Studie vor für den Senat der USA, Stempel vorne drauf, Edward Kennedy, der war damals der Chef der Kommission gewesen, wo auf 80 Seiten mit 500 Fußnoten super dokumentiert wird, wie es eine Verschwörung gab, beginnend Ende der 20er Jahre, endend in den 50er Jahren, wo General Motors, Ford, Chrysler und Firestone, der Reifenhersteller, gemeinsam praktisch Stadt für Stadt geplant haben, wie sie die öffentlichen Verkehrsbetriebe übernehmen, wie sie ihre Leute dort reinschicken, wie sie die Straßenbahnen von Los Angeles platt machen, wie sie die auf Busse umstellen, wie sie auf Schienen später Highways bauen und so weiter. Das dokumentiert mit atemberaubenden Fußnoten, mit Datum, wann welcher Beschluss gefasst worden ist. Das heißt, da haben sie eine Dokumentation, was einmalig ist, gibt es bei uns jetzt so nicht, aber man kann vermuten, dass es nicht ganz anders läuft für das größte Land der Welt, das größte Autoland, wie die Autoindustrie das geschafft hat.
Wie können wir uns, die Bürger, denn uns die Bahn, unsere Bahn zurückholen?
Nee, zunächst mal muss man schon mal in Deutschland sagen, dass es gelungen ist, den Verkauf der Bahn an der Börse zu verhindern. Und dass Herr Schröder am Ende seiner Kanzlerschaft im Jahr 2005 und damals Frau Merkel und Herr Tiefensee als der Verkehrsminister geplant hatten, zwischen 2005 und 2008 die Deutsche Bahn AG in die Börse zu bringen und komplett mit allem Gelände zu verkaufen. Das ist gestoppt worden durch eine breite Kampagne, auch durch den SPD-Parteitag im Oktober 2007, der gekippt ist. Dann am Ende auch durch den Börsenkrach oder die Finanzkrise im Jahr 2008. Aber das ist zunächst mal gestoppt worden. Zunächst ist es noch zu 100% im Eigentum der Bevölkerung indirekt vertreten durch den Bund. Da gäbe es Möglichkeiten. Gut, der Bund lässt es so laufen und macht weiter de facto eine Privatisierung der Bahn. Aber es könnte jederzeit noch zurückgeholt werden, jederzeit kontrolliert werden von der Bevölkerung oder indirekt über die Vertretung des Bundes und des Bundestags.
Gibt es irgendeine Partei, die das genauso konkret wie Sie fordert?
Latent. Ich bin nicht parteipolitisch gebunden oder nicht mehr parteipolitisch gebunden seit langer Zeit. Latent macht es die Linke, fordert es die Linke, klar. Sie macht sich mit genügendem Engagement, würde ich sagen. Aber einige Leute, Sabine Leidig als verkehrspolitische Sprecherin der Linken, machen das. Und die Frage ist halt, ob daraus eine Bewegung wird, eine Breite. Wir haben jetzt vor kurzem, als die Deutsche Bahn AG ihren neuen Geschäftsbericht für 2018 vorgestellt hat, haben wir am Tag vorher wiederum einen alternativen Geschäftsbericht Deutsche Bahn AG vorgestellt, mit einer Pressekonferenz mit Herrn Weselski von der GDL zusammen, wo wir dargelegt haben, wie im Grunde die destruktiven Kräfte der Bahn weiter wirken. Zugespitzt nochmal auf das Projekt Stuttgart 21, wo deswegen so wichtig ist, weil wir hier ein Projekt haben, wo ein seit 80 Jahren funktionierender Kopfbahnhof, der pünktlich ist.
Der pünktlichste, den die Bahn überhaupt hat.
Genau, ja. Der 16 Gleise hat und in den werden 10 Milliarden Euro Steuergelder investiert, um ihn abzubauen und 30% zu reduzieren. Das ist einmalig in der Geschichte der Eisenbahn in Deutschland. Und das Spannende ist, es wird nie fertig werden. Vielleicht ähnlich wie der BER, es wird Investitionsruine werden.
Aber schönes Wort, ja. Investitionsruine. Das alles zahlt der Steuerzahler.
Heute hat Chaya gesagt zum Thema BER von der CDU ja, in Berlin. Zum BER,
Sie
ja.
Sprechen von Petram Chaya.
Chaya. Weiß ich nicht.
Chaya. Okay. Ja. Ich möchte, bevor wir zum Elektroauto zurückkommen, noch einmal auf das Beispiel kommen, wie man es auch machen kann. Also wie wünschen Sie sich eigentlich, dass die Bahn und die klassische E-Mobilität, also die öffentlichen Verkehrsmittel, wie die ausgebaut werden sollen? Sollten wir uns an der Schweiz orientieren? Sehen Sie mal auf, wie das da läuft. Ist das ein Modell für uns? Wir sind ein größeres Land.
Ja, die Schweiz ist so groß wie Niedersachsen oder so groß wie Hessen in Bezug auf die Fläche und die Einwohnerzahl. Also nicht so klein. 8 Millionen Einwohner. Fläche weiß ich jetzt nicht auswendig, aber jedenfalls gleiche Fläche ungefähr. Da könnte man das übertragen und sagen, das ist jetzt Quatsch. Also Herr Melon sagte immer, die Schweiz ist eine S-Bahn. Das ist Unsinn. Ja, die haben auch Nahverkehr, Fernverkehr, Regionalverkehr und so weiter. Die Schweiz ist sicherlich topografisch extrem anspruchsvoll.
Also das ist richtig. Das macht die Sache viel teurer.
Macht sie viel teurer. Die Bahn fährt bis auf 2000 Meter hoch im Stundentakt und so weiter. Das ist gigantisch. Die Bahn fährt bei extremen Minusgraden, minus 30 Grad zum Teil. Perfekt. Das ist durchaus vorstellbar. Trotzdem gibt es natürlich jetzt andere Bedingungen bei uns. Aber es gibt auch Parallelen, die krass sind. Also ein Beispiel. In der Schweiz sind die Bahnpreise zwar vielleicht ähnlich hoch wie bei uns, vielleicht ein bisschen höher, aber die Schweizer verdienen 20% mehr ungefähr. Aber die Schweiz hat ein Halbtagsticket, das heißt bei uns Bahncard 50. In der Schweiz haben buchstäblich 2,5 Millionen Schweizerinnen und Schweizer das Halbtagsticket.
Also 25%.
Ungefähr, genau. Wenn man jetzt weiß, die Schweiz ist ein Zehntel so groß wie wir, müssen 25 Millionen die Bahncard 50 haben. Bei uns haben sie nur 1,8 Millionen, die Bahncard 50. Bei 25 Millionen, wenn die alle sagen, wir halbieren die Preise der Bahn, dann ist es eine Massenerscheinung.
Ja.
Ist bei uns nicht da so. Das heißt, in der Schweiz haben sie über ein cleveres Modell, was anknüpft am Auto. Beim Auto sagt ja auch jeder, ich habe das Auto bezahlt, ich habe die Kfz-Steuer bezahlt, ich habe die Versicherung bezahlt, jetzt rechne ich nur den Sprit, um nach Hamburg zu fahren. Was zwar eine falsche Rechnung ist, aber psychologisch nachvollziehbar. Wenn Sie das gleiche bei der Bahn machen, sagen Mobilitätskarten, Bahncard 50 oder gar die Bahncard 100, die habe ich seit im Jahr 86 in der Bahncard 100, die ist aber so absurd teuer, dass in Deutschland die nur 40.000 Menschen haben.
Sagen Sie, was die kostet?
In der ersten Klasse 7.200, in der zweiten Klasse ungefähr 4.000.
Ja. Die man aber auch einmal bezahlen muss, oder?
Die man jedes Jahr bezahlen muss, ja. Dann aber mit der Bahn und mit allen Städten mobil ist. Ja. Die rechnen sich bei mir erst ab 40.000 Kilometer mit der Bahn.
Das die Sie fahren?
Ich fahre 50.000 im Jahr ungefähr. Mhm. Dann rechnet sich
auf jeden Fall.
Ja. Aber wer fährt das? Das ist eine Ausnahme, weil ich ja viele Veranstaltungen mache, alle mit der Bahn. Aber in der Schweiz ist es eben so, billiger, trotzdem noch betriebswirtschaftlich rechnet sie sich, dass massenhaft, in der Schweiz haben 400.000 das GA, das nennt sich Generalabonnement, das ist das gleiche wie Bahncard 100, wo sie mit der Bahn in allen Städten, auf allen Seen, ja, mit den Schiffen, bei vielen Seilbahnen mobil sind. Fantastisch, ja.
Und die haben das Geld, um sich einen Luxuswagen zu leisten. Die hat ja keine Automobilindustrie, die Schweiz, muss ja man dazu sagen.
Man muss es
aber sagen. Sie könnten sich ein Auto leisten, ja, aber das ist einfach ein Angebot, wo die Leute sagen, das ist eben nicht nur aus Nostalgie, sondern es ist einfach auch bequem, es funktioniert. So ja, muss man sagen.
Man muss jetzt schon einen Tropfen in den Wein eingießen und sagen, die Schweizer haben auch mehr Autos als wir.
Mhm. Pro Kopf?
Ja, also pro 1.000 Einwohner, ja, pro Kopf, ja. Sie haben ungefähr 15% Autos mehr als wir. Sie fahren mit allem mehr. Sie fahren mehr mit Autos, sie fahren mehr mit dem Zug. Sie fahren dreimal mehr mit Zug als wir und ein bisschen mehr mit Autos, obwohl das Land sehr klein ist.
Ja, warum machen Sie das?
Weil Sie reicher sind, weil Sie eben, ja, klar,
Luxus. Okay, aber das ist, ich glaube, was Sie sagen wollen, ist rübergekommen, wenn man die Bahn attraktiver machen wollte, das können wir über den Preis gestalten und auch die Bahnhöfe wieder schick machen und die Züge schöner machen und das Angebot ausweiten, also wieder in die Fläche bauen, dann würden auch mehr Leute sagen, das bringt's. So ist es eben so, wenn du auf dem Land wohnst, bringt's das eben nicht. Da kannst du ja lange warten, wenn da überhaupt ein Zug kommt. Ich möchte zurück zum Elektroauto. Sie sprechen in Ihrem Buch von 4 Bumerang-Effekten. Können Sie die beschreiben? Was sind das für 4 Bumerang-Effekte, die wir mitserviert bekommen, wenn wir uns für die Elektromobilität dahingehend entscheiden, dass alle Verbrenner jetzt durch Elektroautos ersetzt würden?
Nee, der wichtigste Bumerang-Effekt, nehmen wir mal zwei heraus, ist der zweiten Drittwagen. Das heißt, wie ich glaube ich schon gesagt habe, ist es so, dass in Oslo es eine genaue Statistik gibt, die besagt, dass über 60% der in Oslo verkehrenden Elektroautos sind Zweitwagen. Das heißt, der normale Norweger wird unter den Bedingungen jetzt der extremen Subventionierung von Elektroautos sagen, ich behalte meinen Volvo oder wenn dann nostalgisch ist, meinen Saab, fahre an die Scheren raus, da gibt es auch keine Ladesäule. Das ist
da kann er gar nicht Elektro fahren, weil die Reichweite fahren, hin, aber zurück
nicht aber reicht. In der Stadt, da ich die Busspuren frei benutzen kann, da ich Parkplätze frei bekomme und so weiter, fahre ich Elektroautos. Das heißt, das führt dazu, dass im Grunde mehr PKWs genau dort sind, wo sie nicht sein sollten, nämlich in der Stadt, weil ein Auto 4-mal mehr Fläche braucht als ein ÖPNV, als eine Straßenbahn und so weiter.
Also es entlastet die Stadt überhaupt nicht, weil
überhaupt
nicht. Dem Platz ist es egal, womit angetrieben wird.
Genau, und der zweite Bumerang-Effekt schon ist der, dass damit im Grunde Leute, die ÖPNV fahren oder fahren könnten, dem ÖPNV entzogen werden und damit die Krise des ÖPNV nochmal gesteigert wird.
Es gibt da auch Zahlen dazu. Jemand, der sich ein solches Fahrzeug gekauft hat, glaube ich, Norwegen, ist vorher 23% ÖPNV gefahren und dann mit Elektrowagen nur 4%. Also das ist erheblich.
Massiv zurückgegangen, genau.
Das ist der zweite Bumerang. Ja. Der dritte wäre zum Beispiel, dass man dafür sorgt, dass mehr Strom her muss. Und wo muss der denn her?
Ja.
Also es wird mehr Strom, muss mehr Strom produziert werden.
Ja, also die Zunahme der Elektro-PKWs führt dazu, dass die Nachfrage nach Strom massiv gesteigert wird. Da gibt es Streit über 20%, 40% mehr und so weiter. Das führt dazu, dass die Problematik der fossilen Anteile am Strom eher noch verstärkt wird und dass in der Regel auch die Frage der Atomstrom nochmal erhöht wird. Konkret in Frankreich zum Beispiel ist es so, dass heute schon 70% des Stroms aus Atomstrom bestehen.
Die Franzosen haben ja zu Atomstrom ein vollkommen anderes Verhältnis.
Ja, wenn jetzt in Paris gesagt wird, dass demnächst in Paris nur noch Elektro-Pkw verkehren dürfen.
Ab 2040?
Genau, muss man wissen, dass 70% des Stroms Atomstrom sind und dass Emmanuel Macron, der Präsident von Frankreich, schon sagte, dass ein Gesetz, was François Hollande erlassen hat, wonach der Atomstrom reduziert werden soll, gestrichen wird, unter anderem mit Verweis auf Elektromobilität. Das ist noch viel krasser in China.
Mhm. Wie ist es in China? Ich habe gelesen, die haben 38 oder 39 Atomkraftwerke und die planen 38. Also ich dachte immer, der Ausstieg aus der Atomindustrie wäre eine Pleite. Für die Atomindustrie ist ja nicht der Fall.
Das ist umgekehrt, ja. Das ist umgekehrt.
Wir steigen aus, aber unsere Industrie baut woanders weiter. Oder wer baut die Atomkraftwerke
dort? Das gilt für alle schmutzigen Verkehrsarten. Das heißt, es gibt Zitate der Kohleimporteure, die sagen, Elektromobilität ist für uns die Garantie fürs Überleben in den nächsten 30 Jahren.
Weil so viel Strom kommt durch
Öko nicht her. Es kann gar nicht so viel erneuerbar gebaut werden. Es muss deswegen Braunkohle und vor allem Steinkohle abgebaut werden und verfeuert werden. Und es heißt für Atomkraftwerke, dass der französische Atomstromkonzern Areva zusammen mit chinesischen Atomstromkonzernen zusammengegangen ist und heute in Großbritannien, in Hinkley Point, ein gigantisches Atomkraftwerk baut, aber in China vor allem in großem Maßstab Atomkraftwerke bauen will. Wie Sie richtig gesagt haben, die Chinesen haben heute 39 AKW. Es sind mindestens 20 momentan im Bau und mindestens 15 bis 20 weitere in Planung. Das heißt, die Chinesen planen eine Verdopplung, wenn nicht gar Verdreifachung der jetzigen AKW-Kraftwerke. Wenn wir im Jahr in den 70er Jahren einen GAU in Harrisburg hatten, wenn wir in den 80er Jahren einen GAU in Tschernobyl hatten, wenn wir 2011 einen GAU in Fukushima hatten, dann ist die Gefahr verdammt groß, dass wir einen solchen GAU in China oder in Frankreich bekommen könnten.
Mhm. Wenn der in Frankreich passieren würde, dann wäre Deutschland und Europa natürlich ganz stark betroffen, mindestens wie Tschernobyl, obwohl, weil es noch nicht mal so weit weg liegt. Aber ich glaube, wir haben insgesamt, aktuell haben wir 440 Atomkraftwerke, das heißt, wir gehen dann weit über die 500 Atomkraftwerke weltweit.
Das ist die Gefahr, ja.
Mhm. Ja. Können Sie mir sagen, wo die Chinesen ihren Atommüll hinbringen werden?
Nee, weiß ich nicht. Die Chinesen wahrscheinlich selber nicht wissen.
Was ist das für eine Spezies, die ein Produkt herstellt, also Strom aus Atom, in Atomenergie und bis heute nicht weiß, wohin mit dem Atomstrom? Ja, wieso wird das von intelligenten Ingenieuren mitgetragen? Das verstehe ich nicht.
Ja, das ist après moi la déluge, nach mir die Sintflut. Prinzip.
Mhm. Lassen Sie uns an dieser Stelle nochmal auf die Planung unserer Regierung kommen. Unsere Regierung plant ja auch massiv Säulen an den Start zu bringen, damit die Elektromobilität, also damit die Autokonzerne Profit machen können. Es geht ja nicht ums Klima, das haben wir ja schon geklärt. Wie viele Säulen möchte denn unser Verkehrsminister in den nächsten Jahren in Deutschland aufstellen, damit es vorangeht?
Einige 10.000 sollen gebaut werden, aber das wird in keiner Weise ausreichen. Es wird eben für diese Mittelstandsmobilität ausreichen, die denkbar ist. 1 Million ist ja auch nicht viel. Ja, wenn wir heute ungefähr 50 Millionen PKW haben oder 45 Millionen PKW haben, dann ist 1 Million halt ein 45stel der PKW-Flotte, wobei die ja auch wächst. Ja?
Ja.
Also wenn wir im letzten Jahr ungefähr 880.000 Elektro-PKWs verkauft haben, haben wir gleichzeitig 600.000 PKW netto, und zwar Diesel-Benzin-PKW, mehr. Und das Jahr für Jahr. Das heißt, es ist eine absurde Relation.
Und die Tankzeiten bei so einem Elektromobil sind natürlich nicht die wie bei einem Auto. Lassen Sie uns, wenn wir über Elektroautos sprechen, nochmal darüber sprechen, was ja die Krux ist, nämlich die Batterie. Die Batterie besteht ja auch aus seltenen Erden, die nicht überall vorkommen. Oder gibt's ja, ist ja ein erneuter Rohstoffkrieg, der da stattfindet. Sie schreiben, in einem normalen Smartphone sind 3 Gramm Kobalt drin, bei einem Tesla sind es schon 50 Kilogramm. Das reicht doch nie, damit die gesamte Welt elektromobilisiert werden. So viel Kobalt gibt es doch gar nicht.
Bei Kobalt sagen dann die Tesla-Leute, das wird ersetzt werden durch was anderes. Momentan ist es genau so. Kobalt ist Kinderarbeit, Kobalt ist Kongo, Kobalt ist mit Kriegen behaftet.
Die 3 Ks, Kobalt, Kongo, Kinderarbeit.
Genau, habe ich jetzt bisher nicht. Kupfer können wir dazu nehmen als K, ja. Also Kupfer zum Beispiel ist ein wichtiger Rohstoff, der knapp ist, der 4-mal mehr bei einem Elektroauto gebraucht wird, beim normalen PKW. Da hängen diese Dämme zusammen in Brasilien, wo der Schlamm, der da rausgespült wird, gestaut wird, wo es gerade wieder 300 Menschen verreckt sind, gestorben sind in Brasilien, weil ein Damm von Wale gebrochen ist, der vom TÜV Süd abgenommen wurde. Kein Problem, kann stabil sein, war nicht stabil und so weiter. Das heißt, man kann sagen, Peak Oil bleibt, das heißt die Argumentation, dass das Öl zu Ende gehen wird, dass Öl knapp werden wird, bleibt erhalten, weil die Zahl der Autos weiter ansteigt, von jetzt 1 Milliarde auf 1,3 Milliarden im Jahr 2025. Dazu kommt aber Peak Copper, Peak Kobalt, Peak Lithium und so weiter. Das heißt, wir bekommen neue, knappe Rohstoffe, die mit der Elektromobilität verbunden sind. Die nochmal die Problematik, reiche Welt versucht, von der armen Welt die Rohstoffe zu bekommen und die Problematik, dass wir ausbeuterisch mit der Welt umgehen, verstärkt.
Also im Grunde ist das alles Endzeit des Kapitalismus, weil es geht ja nicht ewig so weiter bei der Bevölkerungsexplosion. Ist ja absehbar. Also ist ja wachstumsbasiert, was Sie hier beschreiben? auf einem endlichen Raum der Erde ist nicht möglich. Das muss man doch auch in der Autoindustrie oder bei den Verkehrsbahnen weltweit, muss man das doch verstehen. Die haben doch auch die Satellitenbilder, wo sie sich nachher eine Kugel, die endet irgendwo.
Ja, die Erde ist rund, ist richtig. Die Erde ist keine Scheibe, es wird nicht endlos so weitergehen. Die Erde ist rund und es wird immer enger, immer knapper. Ich möchte aber jetzt nicht eine totale Endzeitperspektive an die Wand malen. Ich bin jemand, der kämpft und der versucht, die Spielräume, die wir noch haben, auszunutzen.
Ich möchte aber schon mal eine Endzeit an die Wand malen, weil ich in der Redaktion langsam mit dem Spruch zum Zyniker des Jahres gewählt wurde, nämlich, dass die Erde bald eine Menschendiät machen wird. Und zwar eine 100-0-Diät. Wenn wir so weitermachen, wird es uns in 150 Jahren, dauert gar nicht so lange, nicht mehr geben. Und das glaube ich auch nicht, dass irgendjemand dann auf diesem Planeten, also die Erde wird das überleben, das Leben wird das überleben. Weil Sie nochmal, ich möchte nochmal zurückkommen, weil Sie gesagt haben, wir haben ein Zeitfenster, um hier mal klarzukommen von 15 Jahren. Ich sehe, dass in all den Jahren, wo wir über solche Dinge reden, etwas nicht weniger geworden ist, nämlich der Egoismus. Wie wollen Sie das denn eigentlich auf die Kette bekommen? Dass die Menschen zusammenarbeiten, erkennen, sie können es nur als Spezies schaffen. Das ist Wahnsinn, was wir hier machen. So viel Spaß Autofahren macht und Verbrennungsmotoren so lustig, sie sich anhören. Aber das ist Wahnsinn, was wir hier machen.
Also ich glaube, dass die Geschichte lehrt, dass die Menschen unter Bedingungen der jeweiligen Gewaltherrschaften, der jeweiligen Klassenstrukturen, der jeweiligen Klassengesellschaften so sind, wie sie sagen, egoistisch, brutal, überlebt, übers Leben kämpfend. Aber dass die Menschen dann, wenn sie kämpfen, wenn sie für eigene Interessen einstehen, das Elementare, was in den Menschen steckt, nämlich Solidarität, Familiengefühl, Zusammengehörigkeitsgefühl, aufsteht und erwächst. Das heißt, wir hatten das, ich habe es erlebt, 68, 69 in der Studentenbewegung. Wir haben das oft bei großen Streiks erlebt, wo plötzlich Leute, die vorher nur in ihr Häusle bauen, Bausparvertrag abzahlen, gedacht haben, plötzlich offen werden und versuchen, an andere Dinge zu denken. Ich erlebe es ein bisschen. Ich habe in Düsseldorf bei den Fridays for Future geredet, letzten Freitag von der Woche in Salzburg bei den Fridays for Future geredet.
Es gab neulich den Hambacher Forst, also wir sehen, dass da immer mehr passiert.
Genau, Hambacher Forst auch, ja. Wo verrückt, also Leute, die eigentlich aus Mittelstandsfamilien vielleicht kommen, dann unter brutalen Bedingungen, monatelang, ich kenne Leute, die haben ein halbes Jahr oder ein dreiviertel Jahr dort gelebt, die Bedingungen dort leben, kämpfen und im Grunde auch genau dieses Endzeitgefühl, was sie genannt haben, haben und sagen, wir müssen alles tun, um zu kämpfen. Das heißt, das kann entstehen und ich hoffe auf diese Kraft der Solidarität, die in den Menschen steckt, die neu entstehen muss.
Herr Wolf, das Buch mit dem Elektroauto in die Sackgasse bedeutet ja auch, dass diese Sackgasse auch das Ende der Menschheit bedeuten könnte, weil wir können nicht so weitermachen. Wir können bei diesem Kippeffekt uns keine größeren Fehler erlauben. Für wen haben Sie dieses Buch geschrieben? Was war das Motiv, das Buch zu schreiben? Weil Sie sind schon seit vielen Jahren damit auf der Straße zu Fuß oder mit dem Fahrrad oder öffentlichen Verkehrsmitteln, aber so richtig erreicht haben Sie ja nichts.
Naja, ich habe schon was erreicht. Ich erreiche auch wieder neue Leute, die spannend sind. Und
die aber sagen, die Autobranche boomt.
Die Autobranche boomt, ja. Ja, und oft bei Veranstaltungen sagen dann Leute, Mensch, wie machen Sie das? Warum halten Sie durch? Warum machen Sie weiter? Sagt, ja, was soll ich machen? Ich will mich am nächsten Tag im Spiegel sein. Ich habe eine tolle Tochter. Ich will alles getan haben, was man tun muss, um diesen Wahnsinn aufzuhalten. Das ist eine Facette des Wahnsinns. Vielleicht sogar vielleicht das Sahnehäubchen momentan. Ich habe es beim Buchschreiben nicht so gedacht, aber ich merke, es war gleich in wenigen Wochen die erste Auflage vergriffen. Wir haben die zweite schon gedruckt.
Promedia.
Promedia in Wien, die ab und zu bei Ihnen zu Gast sind bei KenFM, genau, in Wien. Und ich merke auch, dass einfach auch der Titel jetzt in die Sackgasse und vor allem, dass es den Klimawandel verstärkt, dass da die Leute sagen, wie spinnt der Typ? Und dass ich dann immer bei den Veranstaltungen hinterher die Leute sagen, du hast recht, aber die Frage ist dann immer die, was kann ich tun? Dann muss ich dann auch ganz konkret sagen, ja, bei euch in Wiesbaden, bei euch in Mainz, bei euch in Kassel, bei euch in Hamburg zum Beispiel, konkret gibt es einen Kampf um die und die Projekte, aber es sind immer Projekte, die eigentlich, wenn man sie zu Ende denkt, über das System hinausweisen.
Herr Wolf, ich bedanke mich ganz herzlich für Ihr Kommen und möchte Ihnen eine letzte Frage stellen. Was glauben Sie, wird sich schneller ändern? Das Klima da draußen oder das politische Klima in den Köpfen?
Das Letztere.
Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Kommen.
Dankeschön.
Das war eine weitere Ausgabe von KenFM im Gespräch. Unser Gast war Winfried Wolf. Mit dem Elektroauto in die Sackgasse kann man an einem Tag durchlesen, auch in öffentlichen Verkehrsmitteln. Ich habe das getan und ich habe hier einige erhellende Momente gehabt und denke noch intensiver über meine Autonutzung nach. Mein Name ist Ken Jebsen und meine Zielgruppe bleibt der Mensch.